Wir wollen blicken auf den 6. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und da ist so einiges passiert. Unter anderem haben wir einen neuen Tabellenersten. Wer das ist, das erfahrt ihr jetzt hier im Rasenfunk mit Martin Piller und Helene Altgeld gleich nach dem hier.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich. Hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Ja, wir wollen heute sprechen über einen ereignisreichen Spieltag hier im Rasenfunk und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich freue mich, dass Helene Altgeld ist. Hier ist. Hallo Helene.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann, danke.
Stolpere schon in der ersten Minute. Das ist natürlich schon mal die gelbe Karte für mich. Ich probiere es ein zweites Mal. Schön, dass Martin Piller hier ist. Hallo Martin.
Freue mich auch. Danke für die Einladung.
Wir haben einen interessanten Spieltag zu besprechen und es gibt neue Tabellenführerinnen und dementsprechend beginnen wir auch mit dem Spiel der Eintracht aus Frankfurt zu Hause gegen den SC Freiburg. Nach Vorkommnissen des Wochenendes, über die wir danach noch sprechen werden, nämlich einer Niederlage des FC Bayern, gab es auch schon seit 44 Spielen nicht mehr in der Liga, konnte Eintracht Frankfurt am Montagabend Tabellenführer werden. Nötig war dafür ein Sieg gegen SC Freiburg und oh boy, den hat man bekommen. Ich lese jetzt mal im Spielfilm nur die Tore vor, denn den ganzen Rest, das würde jetzt zu lange dauern. Aber in der 35. Minute ist es soweit, dass nach einer ganzen Reihe von Chancen Stierli den Ball verliert und so Reuteler auf Freigang passen kann. Die legt sich den Ball gegen Steuerwald zurecht und trifft mit einem sehr überlegten Schuss zum 1:0. Mit diesem Stand geht es dann auch in die Kabine und die zweite Hälfte ist kaum angepfiffen, da gibt es eine rote Karte. Reuteler steckt auf Anyomi, die von Stierli zu Fall gebracht wird als letzte Frau und Caroline Wacker gibt direkt rot und ich denke, das ist so korrekt. Ab jetzt also der SC in Unterzahl, der es sowieso nicht geschafft hatte, einen Schuss abzugeben in der ersten Hälfte und so arg viel besser wird es jetzt dann auch nicht. 53. Minute, Dunst verlagert auf rechts, Fobian verlängert aber so, dass Reuteler hinter ihr noch flanken kann. Freigang ist schneller als ihre Gegenspielerin und köpft das 2:0. In der 75. Minute kann Reuteler nach einem Pass von Wolter mit sehr viel Zeit flanken. Steuerwald klärt den Ball nicht richtig und so kommt Dunst hinter ihr ans Spielgerät, nimmt ihn an und trifft zum 3:0. Dann kommt Remina Chiba für Doppeltorschützin Laura Freigang und denkt sich, das kann ich besser. Und dann kommen die 90., die 92. und die 94. Minute. 90. Minute, eine Ecke von Dunst landet so weit Chiba, dass sie den Ball sogar noch annehmen kann vor ihrem Schuss zum 4:0. 92. Minute, Dunst flankt auf Reuteler, dort kommt der Ball aber nicht an, weil Axmann mit der Hacke dazwischen geht, den Ball aber so klärt, dass Chiba das 5:0 erzielen kann. Und 94. Minute gegen ein dann doch jetzt inzwischen sehr wehrloses Freiburg fährt die SGE nochmal einen Angriff. Chiba hat bei der Flanke von Riesen so viel Platz, dass sie den Ball annehmen kann. Und dann zum 6:0 trifft und dann ist es zur Erleichterung der einen und zur Freude der anderen vorbei. 6:0 ist das Endergebnis. Die SGE stellt jetzt den besten Sturm und die beste Abwehr dieser Liga und der SC Freiburg, Helene, hatte so gar keine Chance. Also zwei Schüsse waren es am Ende, die man abgegeben hat. Warum war das so? War Eintracht Frankfurt zu stark oder müssen sich die Freiburgerinnen da auch Vorwürfe machen?
Ja, so ein 6:0 ist jetzt natürlich ein heftiger Realitätscheck, vor allem, weil man eigentlich nicht so schlecht in die Saison gestartet war. Viele ganz gute Ergebnisse, vor allem natürlich gegen Hoffenheim, ein Spiel gegen Leverkusen verloren, aber das wird ja vielleicht noch wiederholt. Wenn die Sendung raus ist, wurde das jetzt vielleicht schon entschieden, aber ich meine, heute fällt ja die Entscheidung vom DFB-Sportgericht. Aber ja, also eigentlich war man ganz zufrieden mit diesem Saisonstart unter Nico Schneck und dann kommt jetzt so ein 0:6. Das ist natürlich auch mental jetzt erstmal heftig zu verdauen. Und ich würde sagen, es war eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Also Frankfurt war eigentlich historisch in den letzten Saisons schon immer ein super unangenehmer Gegner für Freiburg. Also einer, der mit seiner Spielweise einfach sehr gut immer die Schwächen vom SC ausgenutzt hat, weil Frankfurt eben dieses Umschaltspiel so verinnerlicht hat, so im Schlaf kann, dass sie da immer diese Räume sehr gut ausgenutzt haben, die Freiburg da nur allzu gerne leider oft auch anbietet. Und das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Frankfurt konnte extrem viel über die Seiten kombinieren, vor allem über links, wo Reuter da und Freigang da, ja, tatsächlich Freigang eben hatten und eigentlich machen konnten, was sie wollten. Also segelte eine Flanke nach der andere in den Freiburger Strafraum und leider war dann diese Kombination aus Seiten nicht gut verteidigt, vielleicht war es auch ein Kalkül, was einfach nicht ausgegangen ist, weil Freiburg dachte, wir drängen jetzt die SGE nach draußen und zwingen sie dann dazu, nicht durch die Mitte zu kombinieren, sondern eben nur reinzuschlagen. Das kann vielleicht mal funktionieren, aber wenn auch die Strafraumbesetzung schlecht ist, dann ist es ein bisschen schwierig und da waren schon immer Frankfurterinnen auch sehr frei. Also ja, Frankfurt hat es natürlich individuell sehr gut gemacht, einige schöne Aktionen von Reuteler, Freigang, Dunst etc., aber ich glaube, Freiburg hat es ihnen da auch leicht gemacht. Und vor allem nach der roten Karte hat man schon gesehen, dass es eigentlich für Freiburg nur noch darum ging, eine Klatsche zu vermeiden. Und lange sah es dann noch danach aus, als würden sie sich immer mit einem respektablen Ergebnis aus der Partie verabschieden. Ja, und dann kam eben Rimina Chiba und hat diesen Traum auch noch zunichte gemacht.
Aber wirklich, das ist... Da gab es Chiba-Chiba-Rufe, das finde ich immer sehr schön bei Eintracht Frankfurt, wenn sie eingewechselt wird und dann auch nach den Treffern, das ist ja schön. Und ich glaube, Chiba-Rufe oder Chiba-Rinnen-Rufe hätte es auch nicht gebraucht. Müssen wir diskutieren über die rote Karte gegen Stierli? Martin schüttelt schon den Kopf.
Nee, bin ich nicht der Meinung. Also die zweite Spielerin war einfach zu weit im Hintertreffen. Außerdem ist dann einfach auch so viel Tempo da in Richtung Tor unterwegs, das wäre nicht mehr zu verhindern gewesen. Also für mich geht's voll in Ordnung.
Ja, Axtmann war da eben schon zwei Schritte hinterher. Also wenn sie da nicht den Wahnsinnssprint des Jahrhunderts rausgeholt hätte, hätte sie da sehr wahrscheinlich Anjomi nicht mehr eingeholt. Und ja, war dann natürlich trotzdem keine gute Aktion von Stierli, weil ich meine, Anjomi war doch noch ein paar Meter vom Tor entfernt und es kann ja immer noch sein, dass da gut pariert wird oder sie drüber schießt oder so. Und ja, hat sich auf jeden Fall dann nicht so ausgezahlt. Die Aktion, vielleicht hat Stierli eben einfach nur auf eine gelbe spekuliert. Aber ja, auf jeden Fall unglücklich.
Ja, aber auch irgendwie so blöd in der Bewegung, oder? Also sie hat sich da irgendwie so gedreht und dann, ja, keine Ahnung, war auch vielleicht ein bisschen unglücklich. Also, aber klar, man will es halt irgendwie verhindern und dann, ja, geht's halt blöd raus.
Dabei wäre ja eine Parade von Raffaella Borggräfe gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, denn 10 hatte sie. Das gehört ja auch zu diesem Spiel mit dazu. Klar ist es ein bisschen kurios, dass in der Nachspielzeit nochmal 3 Treffer fallen und es so von 3-0 auf 6-0 geht. Aber es hätte schon während des laufenden Spiels eigentlich auch in eine ähnliche Richtung gehen. Da stand eben eigentlich die meiste Zeit Borggräfe im Weg. Einmal sah sie bei einer Flanke ein bisschen wackelig aus, aber ansonsten eine gute Leistung von ihr. Und was gefehlt hat, Helene, also dass die Abwehrleistung nicht gut war von Freiburg, das setze ich jetzt einfach voraus, dass das die Hörerinnen und Hörer mitgenommen haben, schon aus dem Spielfeld. Da will ich jetzt nicht noch drauf weiter rumreiten. Aber vor dem Spiel hieß es von Nico Schneck, man müsse auch eigene Ballbesitzphasen haben. Und die haben logischerweise komplett gefehlt, auch schon in der ersten Hälfte. Also jeder Ball war weg. Auch hier jetzt wieder die Frage, hat Freiburg hier was liegen lassen oder müssen wir auch einfach anerkennen, gegen dieses Eintracht Frankfurt, wie die da aufgelaufen sind am Montagabend, da war auch einfach kein Kraut gewachsen und da hätten auch andere Teams, wie hier zum Beispiel der VfL Wolfsburg, erst kürzlich Probleme bekommen.
Frankfurt ist da natürlich schon sehr eingespielt im Mittelfeld. Also da haben die eben so eine gewisse Konstanz, die manchmal vielleicht auch bemängelt wurde von Fans in den letzten Saisons, weil es dann eben nicht so viele personelle Wechsel manchmal gab, späte Einwechslungen etc. Aber sie haben eben diese Raute, die jetzt auch schon sehr lange existiert in der Form, wo die Bewegungen und Abstände schon ziemlich gut stimmen. Und Freiburg hat da einfach kein Mittel dagegen gefunden. Also wenn, dann war eigentlich der lange Ball zu Martinez so eine Idee, die ja diese Saison es eigentlich ziemlich gut gemacht hat. Auf jeden Fall eine wertvolle Ergänzung war für den SC-Kader, aber die war komplett allein auf weiter Flur und hat sich da eigentlich kaum behaupten können. Also man hat nicht wirklich das Konzept gesehen, wie Freiburg da nach vorne kommen will. Wenn schon, dann durch Konterversuche eher, also nicht wirklich, dass man dann von hinten aufgebaut hätte, aber das haben sie dann auch in der zweiten Hälfte komplett sein lassen. Auch diese rote Karte war ja so ein bisschen eine Ironie des Schicksals, dadurch entstanden, dass Freiburg sich eigentlich mal was getraut hatte und dann konnte eben Frankfurt wieder kontern und dann dachten sie sich, vielleicht jetzt lassen wir es gleich, es hat einfach keinen Sinn. Also natürlich kann man ein bisschen besser dagegen spielen. Ich meine, Frankfurt ist jetzt auch nicht mehr komplett. Es war jetzt auch nicht so, dass gar kein Team ein Mittel gefunden hätte gegen Frankfurt, diese oder auch letzte Saison. Aber ich glaube schon, dass für Freiburg schwierig war, auch mit den eigenen spielerischen Mitteln. Und ja, ich glaube, wenn man diesen Plan hatte mit den langen Bällen in die Spitze, dann hätte man es besser vorbereiten müssen, weil so war es doch sehr vorhersehbar. Und es waren eigentlich immer zwei Frankfurterinnen direkt bei Martinez.
Die war tatsächlich sehr abgemeldet.
Ich fand es tatsächlich so, in den ersten 10, 15 Minuten hat man schon gesehen, dass Freiburg auch eine Mannschaft ist, die schon auch spielen kann. Also da hatten sie ein paar Mal so ein bisschen Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte auch. Da lief dann auch mal über 4, 5 Stationen. Also da haben sie es so ein bisschen angedeutet. Dementsprechend, ja, du hast ja gefragt, ob es dann jetzt ein kompletter Freiburger Ausfall war oder ob Frankfurt im Moment einfach zu stark ist. Ich denke, wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, am Anfang haben sie sich schon so ein bisschen was zugetraut. Und dann hat man es auch gesehen in den Ansätzen. Also jetzt nicht, dass es zu Torchancen gekommen wäre oder sowas, aber man hat schon gesehen, dass da auch technisch versierte und gute Spielerinnen dabei sind. Und dann war es halt irgendwann einfach zu drückend. Die kommen halt jetzt gerade mit einem brutalen Selbstvertrauen. Ist ja auch klar.
Und das leitet ja über zum Blick auf Eintracht Frankfurt. Also zum einen defensiv keinerlei Fehler gemacht. Also Kleinherne, Dorsun, Nina Lürsen durfte mal von Beginn an spielen, Pia-Sophie Wolter. Von denen hat man noch mehr positive Offensivaktionen als Defensivaktionen. Und da haben sie auch keinen, eben nichts liegen lassen, sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und dann eben Helene, die Offensive mit eben so viel Ideenreichtum, mit so einer Präsenz, mit einem wirklich auch sehr guten Pressing und Gegenpressing. Also auch deshalb hat es Freiburg, glaube ich, oft nicht geschafft, sich mal zu befreien, weil die langen Pässe, die man dann geschlagen hat Richtung Martinez, die kamen ja oft nicht mal ungefähr in die Richtung von Martinez, weil aber oft die Passgeberin auch schon unter Druck stand, als sie ihn schlagen musste. Also das Eintracht Frankfurt, sehr, sehr, sehr runde Leistung. Und man kann da schon so ein bisschen ins Träumen geraten, glaube ich, als Eintracht Frankfurt-Fan. Mit Blick auf die Tabelle, mit Blick auf den Fakt, dass Wolfsburg und Bayern noch die Mehrfachbelastung haben über die Champions League und die Eintracht zwar aus unglücklichen Umständen heraus nicht, aber ich verstehe schon jeden, der da ein bisschen Euphorie in sich spürt. Wie geht's dir denn mit Blick auf die SGE?
Ja, also in den letzten Jahren ist es wirklich eine gute Entwicklung, die man da beobachten konnte. Also ich glaube, Frankfurt wird vielleicht in den nächsten Jahren zu so einem Lehrbuchbeispiel dazu avancieren, wie man es vielleicht auch schaffen kann, eben aufzuschließen und diesen Gap, von dem ja immer wieder geredet wird, zu schließen. Es gibt ja sehr viele Teams, die schon die Ambition bekundet haben, das auch zu tun, aber leichter gesagt als getan immer. Und bei Frankfurt ist natürlich der Schlüssel, glaube ich, dass sie so viele Spielerinnen einfach halten konnten. Das ist natürlich was sehr Einzigartiges, anders als Hoffenheim, die schon jedes Jahr viele Leistungsträgerinnen ziehen müssen. Natürlich ist es bei Frankfurt auch manchmal der Fall, jetzt zum Beispiel Nüsten, aber sie können trotzdem Spielerinnen wie eine Laura Freigang langfristiger halten und das ist natürlich schon wahnsinnig wichtig. Also ja, wie es über die Saison aussieht, ist noch schwer zu sagen und da braucht es dann vielleicht eben diese taktische Flexibilität nochmal. Muss man schauen, wie gut sich die Teams eben darauf einstellen, auch auf dieses Pressing von Frankfurt, das wird sich sicherlich noch verändern. Aber ja, ich glaube schon, dass diese Euphorie zum Teil berechtigt ist. Ich sehe die Lücke zwischen Wolfsburg und Frankfurt wirklich nicht mehr als so groß an. Vielleicht in etwa, ja, ist schwierig zu sagen, aber nur ein bisschen größer vielleicht als die zwischen Bayern und Wolfsburg jetzt in der langfristigen Entwicklung. Und das zeigt ja wirklich, dass man schon auf einem guten Weg ist und man vielleicht bald nicht mehr nur von einer Top 2 der Bundesliga redet, wie wir es ja aktuell noch oft tun, sondern auch von einer richtigen Top 3. Und das wäre, glaube ich, eigentlich ein wünschenswertes Ergebnis natürlich für die ganze Liga.
Ja, ist ja die letzten Jahre immer schon im Raum auch gewesen, so wann schließen sie auf, wann kommen die da auch mal hin. Und ich glaube, du hast einen super Punkt angesprochen, das ist immer noch einer der unterschätztesten Punkte, finde ich, wenn es um so darum geht, wie kann eine Mannschaft performen und wie kann sie sich auch über Jahre entwickeln, dass man einfach die Spielerinnen hält. Also es ist ja eh in der Frauenbundesliga, sei jetzt mal nicht so an der Tagesordnung, dass es da vor jeder Saison bei jedem Team einen riesen Umbruch gibt. Ich kenne es ja aus der dritten Liga, die wir bei Magenta auch übertragen, ganz extrem. Da ist es ja teilweise, wenn auch vor allen Dingen bei den Absteigern aus der zweiten Liga, da werden 17 Spieler ausgetauscht und man fängt quasi bei Null an und dass das dann erstmal nichts werden kann, ist auch irgendwo klar, das hat Frankfurt wirklich gut gemacht und man muss halt auch sagen, sie haben sich halt wirklich auch sehr, sehr stark verstärkt. Ich meine, Elisa Sens, das brauche ich euch nicht erzählen, das ist der Königstransfer, aber auch Lisanne Gräbe, Pia Wolter, Nina Lürsen, das sind natürlich alles ja, starke Verpflichtungen. Und das zu diesem Gerüst, das sie haben, mit einer super Keeperin auch, darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Das hat sich gestern nicht so viel zu tun gehabt, aber die ist ja schon ein Rückhalt auch, macht sehr selten Fehler. Ja, da passt einfach viel und deswegen, ja, könnte es tatsächlich mal an der Zeit sein, dass man da die Träume auch mal realisiert, die man die letzten Jahre so hatte.
Ich meine, natürlich ist es noch viel Saison zu spielen, das wissen wir ja alle, aber so eine kleine Overreaction an, jetzt ist es kein Monday mehr, sondern Tuesday, ist dann auch vielleicht uns zugestanden. Aber ich glaube, ein Aspekt, der eben auch in der letzten Saison wirklich ein Problem war, ist jetzt viel besser, nämlich auch die Breite des Kaders. Also in der letzten Saison, ich meine, über die Archie-Zwillinge, wir haben, ich glaube, in der gesamten bisherigen Saison wurden die noch nicht erwähnt im Rasenfunk. Das hätte ich mir in der letzten Saison so nicht vorstellen können. Oder Lara Prasnica zum Beispiel. Fritz hat bei uns im Forum einen tollen Kommentar geschrieben, sehr ausführlich, wo er auch nochmal auf sie eingegangen ist und zu Recht gesagt hat, das ist ja tatsächlich für sie ziemlich unglücklich, die Situation, dass alle anderen so gut spielen, dass sie im Grunde eigentlich gar keinen Platz in diesem Team findet. Und jetzt in der Partie war es sogar so, sie hatte ja dann ihre Chance, die hat dann Borggräfe alle gehalten. Und ich glaube, gerade Prasnica hätte das gebraucht, mal wieder zu treffen. Nadine Riesen wird eingewechselt, Carlotta Wamser, die auch eine tolle Chance hatte. Und dann natürlich Chiba mit ihren 3 Toren, das ist das sehr plakative Beispiel, aber was man eben daran sieht, ist, der Kader ist sehr breit, allein jetzt auf der Außenverteidigerinnenposition, jetzt hat man Nina Lürsen spielen dürfen, hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat gute Standards geschlagen, aber sehr gut möglich, dass im nächsten Spiel wieder Nadine Riesen spielt, die hat nämlich davor auch sehr gute Partien gemacht, also das ist jetzt da bei Eintracht Frankfurt, dass man nicht bei jeder Verletzung das Gefühl hat, oh, jetzt kommt dieses sehr fest eingespielte Team vielleicht ins Wanken, auch weil sie es gar nicht so gewohnt sind in einer anderen personellen Besetzung zu spielen. Das hat sich verändert. Es wird früher gewechselt, es wird mehr gewechselt, es ist sehr breit im Kader. Ich bin total gespannt. Ich freue mich total auf die nächsten Spiele von Eintracht Frankfurt, denn da wird es ja unter anderem gegen den FC Bayern gehen. Zunächst kommt jetzt erstmal das Heimspiel gegen Werder Bremen, dann Länderspielpause und dann auswärts beim FC Bayern. Das wird sehr, sehr interessant für Eintracht Frankfurt, die aktuell 1 Punkt Vorsprung auf den FC Bayern haben. Für den SC Freiburg wiederum, ich habe gerade nochmal auf dfb.de geguckt, die übrigens ihre Seite endlich mal schön gemacht haben. Hey, herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist aber noch nichts verkündet. Also wir wissen noch nicht, wann dieses Leverkusen-Spiel nachgeholt wird. Es geht jetzt erstmal zu Hause gegen RB Leipzig weiter und dann wird man beim VfL Wolfsburg spielen. Freiburg hat jetzt sein Gegentorkonto verdoppelt mit diesem 0:6. Aber das zeigte auch, wie gut man vorher eigentlich da stand mit 6 Gegentreffern. So, und damit kommen wir zu dem Spiel, bei dem auch schon vor diesem Spieltag klar war, dass wir da ausführlicher drüber reden würden. Denn der Klassiker, wollen wir das so sagen, stand an, nee, Helene verzieht das Gesicht, du hast recht. Also Wolfsburg hat gegen Bayern gespielt und dazu gehört, beide haben ja auch in der Champions League schon ihr erstes Spiel gemacht. Wolfsburg bei der Roma mit 0:1 verloren, Bayern zu Hause gegen Arsenal ein 5:2 erzielt. Also es schien alles so zu sein, als könnten die Bayern-Frauen da durchrauschen vielleicht und dann eben auch schon Wolfsburg im Grunde verabschieden aus dem Rennen um die Meisterschaft. Wolfsburg hätte dann 8 Punkte Rückstand gehabt, aber es kam nicht so und schon früh deutete sich an, das wird heute ein anderer Nachmittag. In der 5. Minute geht nämlich Wolfsburg mit dem ersten Schuss in Führung. Jovana Damjanovic spielt einen Fehlpass genau auf Endemann. Die zieht gegen Vigos Dotti und Sembrat nach innen und schießt den Ball super, noch leicht abgefälscht in den rechten Winkel. Dann fällt Damjanovic im Zweikampf mit Hegering auf die Hüfte und muss ausgewechselt werden. Also es war kein schöner Nachmittag-Abend für Jovana Damjanovic. Brand spielt ein 2 versus 2 nicht gut aus. Vigos Dottir köpft einen Freistoß nicht aufs Tor, sondern quer durch den Strafraum. Harder kommt nach einer Ablage frei zum Schuss, aber verzieht. Hut tunnelt von der Grundlinie aus groß, aber niemand profitiert davon. Popp köpft einen Freistoß von Bühl über das Tor. Frohms pariert einen Schuss nach Ecke von Schüller. Bernstein köpft in der zweiten Hälfte knapp am Tor vorbei und dann kommt die 67. Minute und in der verteidigt Bayern eine Ecke nicht gut. Bernstein macht den Abpraller rein zum 2:0. Schüller hat vorher über dem Ball gehauen und so konnte Bernstein davon profitieren und sie tunnelt bei ihrem Schuss auch noch Georgia Stanway. Und das war fast so ein bisschen stellvertretend für dieses Spiel aus Sicht des FC Bayern. Groß pariert noch Klasse, ein Kopfballaufsetzer von Alex Popp. Danach klärt Popp noch einen Kopfball von Dahlmann vor der Linie und als Harder dann eine sehr, sehr gute Chance hat und mit einem abgefälschten Schuss nur die Latte trifft, da war dann klar, Martin, okay, heute funktioniert es einfach nicht, lass es sein, pfeifen wir das ganze Ding ab. Wolfsburg ist besser oder glücklicher oder effizienter. Was war es denn jetzt, was zu dieser Bayern-Niederlage, der erst nach 44 Spielen geführt hat?
Ja, das muss man auch nochmal sagen, ne? Zwei komplette Saisons, das war halt schon Irrsinn. Dann endet die Serie dort, wo quasi das letzte Mal verloren wurde. Passt dann auch ganz gut. Ja, also irgendwie hatte ich das Gefühl, Wolfsburg war einfach frischer. Frischer im Kopf, ja, vor allen Dingen im Kopf. Und du hast es ja gesagt, diese Szene stellvertretend da bei dieser Ecke. Bärenstein schaltet einfach am schnellsten. Es stehen 4, 5 Bayern-Spielerinnen außen rum, aber keine geht irgendwie so, keine hat diese hat in dieser Millisekunde diese Situation überrissen. Bärenstein profitiert davon. Natürlich hat auch keiner damit gerechnet, dass Lea Schüller da über den Ball drüber schlägt. Sie hätte ihn ja klären können in der Situation, aber trotzdem. Also Bärenstein war da halt einfach ja das Sinnbild für den VfL Wolfsburg an diesem Samstagabend. Da hat einfach viel gepasst. Keine Ahnung, es war ja so, dass die Bayern einen Tag weniger Regeneration hatten. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison schon so viel ausmacht, dass man da dann wirklich irgendwie ständig in den Duellen einfach nur zweiter Sieger ist. Ja, es war einfach von hinten bis vorne eine sehr engagierte, konzentrierte, disziplinierte Leistung vom VfL Wolfsburg. Stellvertretend Janina Minge, die wirklich weggeputzt hat, was es halt irgendwie wegzuputzen gab. Das war sehr, sehr stark, wieder in ihrer defensiven Rolle. Ist ja dann auch immer mit rein in die Viererkette, um dann wirklich mit der Fünferkette einfach gegen den Ball das Ganze eng zu machen. Die Bayern haben da kein Mittel gefunden, weil Wolfsburg immer ja ihnen auf den Füßen stand, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sie angespielt wurden mal in der gegnerischen Hälfte, sofort 1, 2 Leute da, die dann da geklärt haben. Von dem her, das war ein Sieg des Willens, des totalen Wollens so vom VfL Wolfsburg. Und halt einfach dann ja auch kein guter Tag vom FC Bayern. Und das kann dann eben in so einem Duell Bayern-Wolfsburg immer noch auch locker passieren, dass die Bayern mal einen schlechteren Tag haben, dass sie mit einem krassen Fehler das Spiel eröffnen und Wolfsburg damit ja schon so ein bisschen auf die Siegerstraße bringen. Also ja, Tommy Stroth hat ja sehr, sehr tief gestapelt vor dem Spiel. Also wirklich.
Hast du das nicht gesagt im Kommentar, dass man da quasi eine Tiefgarage nochmal hätte bauen müssen unter dem
Tor? Ja, habe ich gesagt, ja. Stimmt. Hätte man machen können, weil das war schon, ja, war schon sehr tief gestapelt von Tommy Stroth, weil wenn man sich mal die beiden Mannschaften anschaut, klar haben die Bayern einen Wahnsinnskader und sind super drauf, aber die Startelf vom VfL Wolfsburg, das ist die halbe Olympia-DFB-Auswahl gewesen, die da auf dem Platz stand. Ja, also das ist jetzt auch noch nicht so weit auseinander von der Kaderstärke her. Also, dass es eben auch mal so ausgehen kann.
Ja, also ich fand es schon verdient auch über 90 Minuten, aber ich fand es jetzt auch nicht immer so klar. Also ich fand es auch spannend, dass Alex Strauß, Bayern-Trainer, am Ende ja auch wieder nicht so unzufrieden war, aber gut, das ist bei ihm oft so. Er plädiert ja immer sehr stark dafür, das Ergebnis außer Acht zu lassen und sich nur auf das Spiel wirklich zu beschränken. Und er hat bei DAZN, was meine ich, nach dem Spiel gesagt, dass Bayern trotzdem die Räume eigentlich gefunden hätte, die sie gebraucht haben und eigentlich nur 10 Minuten gebraucht hätten, um sich auf diese Fünferkette einzustellen. Und das fand ich dann doch schon ein bisschen interessant, weil gerade das mit den Räumen ist mir irgendwie aufgefallen, eben, dass Bayern das nicht immer so gelungen ist, eben so eine Leasch oder Pendelhader so einzusetzen, wie sie es wollten. Und andererseits waren sie in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht schlecht im Spiel. Also da war es teilweise natürlich auch ein bisschen Pech. Da fand ich es von den Chancen her durchaus ausgeglichen. Und ja, Pendelhader da zweimal brandgefährlich in Situationen und jedes Mal spitzelt ihr da eine Wolfsburgerin wirklich in allerletzter Sekunde noch den Ball vom Fuß. Und in der zweiten Halbzeit ist dann ja nochmal passiert. Also das fand ich dann schon ganz witzig. Dreimal wirklich so eine Situation, wo sie sonst zum Schuss gekommen wäre. Und ja, so ist Fußball dann manchmal auch, nachdem sie gegen Arsenal ja noch einen lupenreinen Hattrick geschnürt hatte und jetzt eben den Hattrick des weggegrätscht werden. Naja, aber wenn gegrätscht wird, dann heißt es ja eigentlich oft auch, dass man so ein bisschen zu spät gekommen ist. Also ja, war es durchaus auch so, dass Wolfsburg ein paar Situationen zugelassen hat, aber trotzdem war es natürlich eine sehr souveräne, ballsichere Vorstellung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Also das fand ich da auch wirklich stark, weil dann könnte man ja auch denken, in der Halbzeitpause hat Bayern vielleicht nochmal die Zeit, sich darauf einzustellen, sich nochmal was Neues auszudenken gegen diese Fünferkette, und das war eben eher ausgeblieben, und in der zweiten Hälfte ist da eher Wolfsburg nochmal stärker geworden und hatte ja auch noch mehr Chancen dann, außer nur die zu den 2 Toren.
Hm. Also ich denke auch, dass es verdient war für den VfL am Samstagabend. Aber klar, es hätte durchaus auch anders laufen können, wenn zum Beispiel Damjanovic natürlich dann am Anfang diesen Fehler nicht macht und dieses Tor nicht so früh fällt. Dann war die erste Halbzeit wirklich noch sehr ausgeglichen, auch wenige Chancen, eher ein bisschen zerfahren. Beide haben es versucht, beide haben es nicht so richtig hingekriegt. Dann geht es vielleicht mit einem 0-0 in die Pause, dann weiß man nie, was in der zweiten Hälfte passiert. Das hat natürlich schon sehr in die Karten gespielt, aber ja.
Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass Bayern dann noch 85 Minuten Zeit hatte. Also es war jetzt nicht irgendwie der Rückschlag in der 89. Minute. Also ich habe diese Alex Strauß-Aussage auch gehört. Ich hatte leider keine Möglichkeit, heute dabei zu sein bei der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel. Deswegen konnte ich ihm jetzt dazu keine Frage stellen. Da hatte ich Sendung zu den Länderspielen der Männer gerade aufgenommen. Aber ich finde schon, also so oft, wie Tommy Stroth hier auch schon im Rasenfunk kritisiert wurde, dieser Kniff mit der Fünferkette hat definitiv gut funktioniert. Und ich würde nämlich auch die These vertreten, dass Bayern, also in der zweiten Hälfte, finde ich, sind sie ganz gut in die Räume gekommen. Das lag aber auch daran, in der ersten Hälfte war es vor allem noch ein 5-4-1, was Wolfsburg gespielt hat, weil sie damit doppeln konnten auf den Flügeln. Und in der zweiten Hälfte haben sie sich eher aufs Zentrum konzentriert, haben gesehen, okay, die Flügelspielerinnen, die haben heute auch einfach keinen guten Tag. Ich denke, so klar kann man das sagen, egal ob Quinn, Bühl oder Hansen, da kam von allen nicht so arg viel und Pernille Harder ist halt vor allem, die hat halt immer so die Tendenz in die Mitte zu ziehen, soll sie auch, weil da ist sie am gefährlichsten, deswegen hätte ich sie jetzt nicht als klassische Flügelspielerin hier mit aufgezählt und ich finde im gegen das 5-3-2 von Wolfsburg, da ist man immer mal wieder rechts und links in den Halbraum gekommen, aber das war halt ein besetzter Raum, weil da dann eben Wolfsburg mit drei Spielerinnen stand und da hat Lena Lattwein ein super Spiel gemacht, Svenja Huth war in der Defensive fast wichtiger als in der Offensive und nicht nur, weil Wolfsburg weniger Chancen hatte, sondern weil sie einfach in ihrer Zweikampfführung da sehr gut war. Ich fand auch Vivian Endemann hat da sehr gute Duelle geführt und hinten die letzte Kette, stellvertretend vor allem mit Marina Hegering, die einfach, ich weiß nicht, was sie in ihrem Tee hatte vor dem Spiel, aber es war etwas, was sie sehr aufgeputscht hat. Die hat einfach jeden Zweikampf sehr hart geführt. Die Verletzung von Damjanovic hat damit nichts zu tun. Das war einfach unglücklich. Aber ich glaube, das war so eine Kombination, die Bayern schon öfter aus dem Spiel rausgebracht hat. Eine unerwartete, tiefe, taktische Formation, wo es keine klaren Lücken gibt, in die du reinspielen kannst. Und dann eben dieses in den direkten Duellen auch mal hart weggecheckt werden. Und dann merkst du, dass den Bayern die Leichtigkeit oft fehlt. Also wenn die in eine Ballzirkulation reinkommen, so wie in der zweiten Hälfte gegen Arsenal, die ja wirklich, wirklich gut war, dann spielen die auch mit einer Lockerheit im letzten Angriffsdrittel, die wirklich interessant ist und die manchmal auch ein bisschen aussieht wie bei Barca. Barca ist für mich die Benchmark, was quasi das angeht, locker zu bleiben, bei sich zu bleiben, selbst wenn man weiß, jetzt gleich kommen wir zur Torchance, nicht zu verkrampfen. Und bei Bayern hast du in diesem Spiel wieder gesehen, dadurch, dass sie nie in Ballzirkulation reingekommen sind, spätestens nach dem dritten Pass war der Ball im Aus, er war ein bisschen unsauber gespielt oder irgendeine Wolfsburgerin stand ihnen direkt auf den Füßen, so wie du es gesagt hast, Martin. Dadurch haben die es nicht geschafft, bei sich zu bleiben und dementsprechend sind auch die wenigen Chancen, die zustande gekommen sind, ich will jetzt nicht sagen, dass deswegen Pernille Harder dazu knapp kam, aber auch bei den Schusschancen haben sie sich manche Schüsse genommen, wo man sich eigentlich denken konnte, Mensch, jetzt wart ihr mal irgendwie in der Nähe vom Strafraum, jetzt spiel noch den einen Pass, nimm jetzt nicht direkt den Schuss. Aber das war so ein Spiel, wo wirklich, also du hast jetzt gesagt, Wolfsburg war frischer, ich glaube auch und gleichzeitig ist das aber auch genau das, was Bayern manchmal noch so aus Spielen rausnimmt, Martin, oder? Dass sie eben nicht bei sich sind, es nicht schaffen, in ihr gewohntes Spiel reinzukommen und dann fehlt ihnen offenbar immer noch manchmal die Spielerin oder der taktische Plan B, der ihnen da raushilft aus so einem kleinen Leistungsloch.
Ja. Dann definitiv auch Kopfsache. Es ist aber schon natürlich bemerkenswert, weil eigentlich der Druck ja total beim VfL Wolfsburg war, weil ja klar war, wenn sie das Spiel verlieren, dann sind es 8 Punkte, dann ist das wahrscheinlich jetzt schon gelaufen. Das haben ja sogar die Verantwortlichen auch vor dem Spiel gesagt. Ja gut, dann schaut es halt wahrscheinlich wirklich schlecht aus. Also der Druck war ja wirklich eher beim VfL Wolfsburg. Deswegen umso bemerkenswerter, dass dann da in solchen Situationen, wie du es beschrieben hast, wenn es dann halt mal nicht so läuft, dass da dann sich der Kopf trotzdem auch so krass einschaltet beim FC Bayern. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. erklären. Es sind einfach diese kleinen Dinge gewesen, wie wir es eben gesagt haben. Janina Minge, Lena Lattwein, auch Svenja Hutz, die haben die einfach genervt. Marina Hegering sowieso. Also genervt und an ihre Grenzen gebracht und dann halt auch mal dazwischen gehauen. Dann gab es noch diese Duelle auf dem Flügel, die du auch schon angesprochen hast, wie zum Beispiel Brandt gegen Hansen, wo ich fand, dass Hansen überhaupt kein Land gesehen hat. Die ist ja dann in der 52. Minute auch ausgewechselt worden schon, was wirklich eine sehr gute Idee war, weil die da komplett, also die war, ja, hatte keine Chance eigentlich in diesen einzelnen Duellen. Und wenn das dann alles zusammenkommt, ja, ist es dann wahrscheinlich echt einfach so dieser Tag gewesen, wo auch beim FC Bayern, obwohl sie diese, das waren ja Wahnsinnszahlen, ich glaube irgendwie 22 der letzten 23 Pflichtspiele gewonnen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, diese ganzen Geschichten und dass das dann halt dann trotzdem aber ja in so einem Moment, wo du dann auch weißt, vielleicht noch, kommt vielleicht auch noch dazu, ja, jetzt sehen uns hier alle so als den totalen Favoriten und die Wachablösungen, sind wir wirklich hier die Nummer 1 in Deutschland und dann reisen wir dann nach Wolfsburg, sind nach 5 Minuten 1-0 hinten, kommen irgendwie überhaupt nicht rein und verlieren dieses Spiel vielleicht am Schluss. Kann ich mir schon auch vorstellen, dass das, was dann im Kopf einfach macht, dass da irgendwas dann nicht so rund läuft, wie es laufen kann, wie wir es ja auch schon sehr oft bewiesen bekommen haben vom FC Bayern.
Ja, aber auch spannend, dass dann Tommy Stroth nach dem Spiel selbst gesagt hat, dass ein großer Erfolg war und sie vielleicht Bayern ein bisschen überraschen konnten. Aber andererseits ist auch dieser Ansatz, den sie da gefahren sind, eigentlich gar nicht so sehr zu der spielerischen DNA gepasst hat, die sie eigentlich in Wolfsburg verkörpern wollen. Also, dass sie jetzt Bayern geschlagen haben, aber eigentlich jetzt im Liga-Alltag und so da wieder weg von wollen. Und das ist natürlich auch ganz spannend, so eine Art auch Eingeständnis vielleicht trotzdem, dass man Bayern dann nur so beikommen kann. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall den Punkt mit den Außenverteidigerinnen oder den Außenspielerinnen, auch Flügelstürmerinnen, fand ich auch wirklich bemerkenswert. Da holt Bayern ja immer sehr viel Energie sonst raus und ja, die stehen ja auch immer sehr weit vorne, sehr hoch und Hansen hat da auch irgendwie immer wieder auf den Diagonalball nach vorne gelauert, hat sich sehr weit nach vorne geschoben, aber der kam eben nie, auch weil Wolfsburgs Pressing gut funktioniert hat. Und das, obwohl es gar nicht so krass hoch war, immer dieses Pressing. Also klar, sie sind schon angelaufen, aber es war jetzt anders als Köln, die gegen Bayern das ja auch ganz gut gemacht hatten. Wo man dachte, es ist vielleicht das Erfolgsrezept jetzt. Aber da fand ich jetzt nicht, dass das eben der Nummer-1-Faktor war, dass die Bayern-Innenverteidigerinnen ständig so sehr unter Druck waren, dass sie den Ball verloren hätten oder sowas. Ja, aber trotzdem starkes Pressing von Wolfsburg. Und vor allem fand ich es selber bemerkenswert, wie sie es selbst geschafft haben, ballsicher zu bleiben. Bayern hat sie ja auch teilweise in der zweiten Halbzeit schon mit 2 Spielerinnen gepresst. Linda Daimann ist einmal um eine Innenverteidigerin so komplett rumgelaufen, das war auch sehr lustig. Aber sie haben sich davon gar nicht irritieren lassen und das war schon so eine Nervenstärke auch, die ich beeindruckend fand in diesem Topspiel.
Ja, sehr guter Punkt. Und Wolfsburg, also das ist der Vorteil von einer Fünferkette, wenn du dann eben so ein Mittelfeldpressing spielst, weil du versuchst, den Raum hinter der Kette dann klein zu halten, dann hast du eigentlich in allen interessanten Zonen relativ kurze Wege zur Gegenspielerin, wenn nicht irgendwas komplett falsch läuft. Das heißt, du kannst eben dann so ein situationsbedingtes Pressing spielen. Also wenn der Ball dahin kommt, also in eine Zone kommt, wo du ihn nicht haben willst, dann kannst du quasi da drauf pressen. Und ich finde, dass sie das echt ganz gut gemacht haben. In der ersten Hälfte hat es mir noch besser gefallen als in der zweiten Hälfte. Und dann habe ich auch bei diesem Spiel noch über das Thema Müdigkeit nachgedacht, egal ob jetzt physische oder psychische Müdigkeit, weil ich bei Tova Hansen, die eben deutliche Probleme hatte, aber vor allem auch bei einer Julia Quinn zum Beispiel, die ja auch interessanterweise den Flügel gewechselt hat, also die war erst rechts, dann auf links, war auch gar nicht so lange, dass sie mal auf rechts gespielt hat, wo man aber definitiv sagen kann, auch Clara Bühl würde ich da auch mit reinnehmen, die sind gerade nicht die besten Versionen von sich selbst, wo man aber auch sehr leicht Begründungen für finden würde, halt sehr, sehr viele Spiele gemacht, sehr hoher Druck. Wie sollte das sein, dass man immer auf höchstem Level agiert? Das Interessante ist aber, dass man im Gegenschnitt ja Spielerinnen hat, die ähnlich viele, sogar zum Teil gleich viele Spiele gemacht haben. Und eine Jule Brandt zum Beispiel sprüht gerade vor Energie. Eine Marina Hegering haben wir jetzt ja schon angesprochen. Kathi Hendrich, keinen Fehler gemacht und nach vorne noch Akzente gesetzt. Also ich will das jetzt das eine nicht mit dem anderen aufwiegen. Es kann ja beides stimmen, dass manche müde sind, überspielt sind, vielleicht auch einfach nicht einen guten Tag hatten und die anderen eben nicht. Aber das fand ich total interessant, weil ich glaube, in einem anderen Spiel wäre das ein größeres Thema geworden. Aber dadurch, dass da ja eben die halbe Olympia-Elf quasi als Gegnerin auf dem Feld stand, ist es ein bisschen anders zu bewerten. Ich weiß nicht, Martin, wie du darüber denkst.
Ja, ich habe im Vorfeld schon sehr viel auch über dieses Thema Fitness nachgedacht, weil eben diese zwei schweren Champions League-Spiele auch da im Vorfeld stattgefunden haben. Und weil ja jetzt diese Woche gleich wieder zwei stattfinden, also für beide jeweils eins, da habe ich mir schon auch vorher die Gedanken gemacht, so wird es dieses Topspiel, das jetzt sich hier alle erhoffen, das sich alle erwünschen, oder wird es vielleicht dann auch vom Tempo her ein bisschen langsamer? Ich habe da jetzt nicht wirklich, also ich denke, am körperlichen Fitness hat es nicht gelegen. Also wenn, dann war es dann wirklich so ein bisschen die Blockade im Kopf. Bei Clara Bühl, weil du jetzt gerade gesagt hast, auch nicht so, also sie fand ich eigentlich schon so noch eine bei Bayern, die es wirklich versucht hat, also die auch oft mal ihre Läufe dann hatte über den Flügel mit dem Ball am Fuß, so in Richtung Grundlinie. Es hat halt trotzdem alles irgendwie nicht so richtig hingehauen da am Samstagabend. Ja, es ist schwer zu sagen. Mit der körperlichen Fitness, wie gesagt, Bayern hatte diesen einen Tag weniger Regeneration. Jetzt können wir das alle wahrscheinlich nicht, oder wir drei nicht so gut beurteilen, weil wir meines Wissens alle drei keinen Profifußball gespielt haben bisher in unserem Leben. Von dem her schwierig zu sagen, ob das dann wirklich so viel ausmacht, dass man dann halt dann in diesen engen Duellen, die es halt ständig waren im Mittelfeld, dann immer so gefühlt diese eine Fußspitze zu spät ist. Kann man nur mutmaßen, aber kann natürlich, also würde ja jetzt ja das Ganze so ein bisschen erklären, theoretisch, aber weiß auch nicht, ob man, wenn man dann nachfragt, ob man dann sozusagen eine Aussage kriegt in die Richtung, ja, war wirklich so, also ich denke.
Ja, wer weiß, ob sie das auch überhaupt selber so sagen können, also Profifußball haben wir jetzt alle drei nicht gespielt, aber Sport haben wir alle schon mal getrieben und da hat man auch manchmal Tage, an denen nichts geht, wo man sich auch denkt, was ist denn eigentlich los, ich verstehe das gar nicht, aber ja, so ist das. Und du hast recht, was du bei Clara Bühl meinst. Bei ihr war es eher so die Entscheidungsfindung, finde ich, die derzeit einfach so ein Tick-off ist. Okay. Also wann passt sie nochmal, wann geht sie in den Schuss, wann geht sie auch mal außen vorbei, um das nächste Mal innen vorbei zu gehen. Also sonst legt sie sich ihre Gegenspielerin immer so ein bisschen zurecht. Und das habe ich jetzt in diesem Spiel zumindest nicht gesehen, könnte aber auch an Lynn Wilms gelegen haben, die das sehr gut gemacht hat. Und Svenja Huth, die wir ja schon erwähnt haben. Helene, hast du noch Gedanken dazu? Dann machen wir weiter und ich sage euch noch, dass für den VfL Wolfsburg, der jetzt damit 3 Punkte Rückstand auf die Tabellenführerin von Frankfurt haben und 2 Punkte Rückstand auf den FC Bayern, für den VfL Wolfsburg geht es jetzt ins Heimspiel gegen Lyon und dann nach Essen, das sind die nächsten beiden Spiele für Wolfsburg vor der Länderspielpause, und für den FC Bayern, der jetzt eben auf Rang 2 abgerutscht ist, 1 Punkt Rückstand auf Eintracht Frankfurt hat, geht es jetzt dann auswärts bei Juventus Turin in der Champions League weiter und dann noch in Leverkusen, bevor es auch hier logischerweise in die Länderspielpause geht. Dann wollen wir sprechen über das Team, das aktuell auf Rang 3 liegt, und über Werder Bremen. Werder gegen Leverkusen hieß die zweite Partie am Samstag und interessanterweise waren bei diesem Spiel mehr ZuschauerInnen als beim Topspiel. Wir hatten so 17.700 bei Wolfsburg gegen Bayern und wir hatten 22.721 bei Werder Bremen. Plus noch gefühlt 1.000 Polizisten, absolut albernes Polizeiaufgebot, aber das ist ein Nebenthema, wer weiß, ob da die wollen ja ihre Polizeikosten abwälzen auf die Vereine, wer weiß, ob es dazu kommt. Gibt es ein paar Tweets von Fanhilfen dazu. Interessant auf jeden Fall, das zumindest mal zu erwähnen, aber auch das Spiel war nicht so uninteressant. Es gab eine Chance von Kramer, die nach etwas mehr als 20 Minuten am Tor vorbeischießt. Ansonsten in der ersten Hälfte noch nicht so viel los, in der zweiten dann aber umso mehr. Levis schießt knapp vorbei, Piljic drüber und dann kommt die 62. Minute. Es gibt einen Abstoß für Werder Bremen. Werder hat immer versucht rauszuspielen, stand auch gerade bei Abstößen sehr breit und in diesem Fall geht es mal schief. Werder verliert den Ball und so kann Kehrer mit einem abgefälschten Schuss treffen. Man sieht es ehrlich gesagt sehr spät erst, weil die Regie zu spät aus einer Zeitlupe rausgekommen ist, aber irgendwann klärt sich dann auf, also Michel Ulbrich hatte einen Fehlpass in den Fuß von Kehrer gespielt. So fiel dieses 0:1. Und ab jetzt rannte Werder Bremen gegen diesen Rückstand an. Weidauer vergibt einmal mit einer ungenauen Ballmitnahme eine Großchance. Mühlhaus trifft erst den Ball nicht richtig und dann den Außenpfosten. Und als man schon dachte, ha, das wird heute nichts mehr, da kam dann die 90. Spielminute. Mahmoud bringt eine Ecke nach innen, die am Strafraumrand bei Weidauer landet. Die schießt, wird aber von Siems geblockt, bekommt aber noch den zweiten Versuch und trifft durch die Beine von Vidal mit Hilfe des Innenpfostens zu einem sehr, sehr, sehr umjubelten 1:1. Und so, Helene, endet dieser Tag sehr versöhnlich für Werder Bremen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, also erstmal noch ein kleines Wörtchen zur Stimmung. Das fand ich nämlich wirklich wieder sehr cool. Also man muss ja auch herausheben, dass nicht nur sehr viele Fans gekommen sind, wieder ein neuer Werder-Rekord, nochmal irgendwie 1000 mehr oder so als letzte Saison, sondern eben auch, dass die Ultras und die aktive Fanszene da wirklich immer so aktiv dabei sind mit den ganzen Fahnen und da wirklich ordentlich Stimmung machen. Das finde ich einfach toll. Und Geschäftsführer Clemens Fritz hat ja auch schon angekündigt, dass jetzt vielleicht in den nächsten Saisons da noch mehr von diesen Highlight-Spielen im Weserstadion geben sollte, weil es eben so gut läuft. Und ja, ich finde, das wäre da echt ein gutes Beispiel. Also es gibt wenige Vereine, wo diese Spieler dann wirklich so viel Spaß machen, finde ich, wenn sie dann doch mal im großen Stadion sind. Also absolut lobenswert das. Ja, und lobenswert natürlich auch die Moral von Bremen, die sich da nicht aufgegeben haben nach dem Rückstand. Ja, man muss schon sagen, dass sie spielerisch offensiv wieder ein paar Probleme hatten. Also sind stark angerannt, aber ganz so viele klare Chancen gab es dann doch nicht. Trotzdem fand ich den Ausgleich dann auch nicht ganz unverdient. Und in der Nachspielzeit, also nach dem Ausgleich, haben sie dann nochmal ein bisschen weiter Druck gemacht. Und ich glaube auch Leverkusen, ja, fand das Unentschieden dann am Ende vielleicht gar nicht so schlimm und war vielleicht sogar ganz erleichtert über den Abpfiff. Ja, also ich fand es schon ein interessantes Spiel, auch taktisch. Beide haben viel versucht, über Außen auch zu spielen. Bei Werder ging sehr viel über Siems, die frühere Leverkusenerin, die da immer wieder von links reinziehen wollte ins Mittelfeld. Hat auch manchmal geklappt. Wenn es funktioniert hat, dann kam Werder auch oft zu guten Situationen oder immerhin zu einer Ecke. Aber andererseits hing das dann natürlich auch viel von ihrer individuellen Qualität eben ab, ob sie jetzt den Zweikampf gewonnen hat oder nicht. Und Leverkusen hat es auch nicht so ganz geschafft, immer durchs Mittelfeld aufzubauen, wie sie es eigentlich vielleicht lieber machen würden. Ich hatte das Gefühl, Piljic, die eigentlich schon auch gute Leistung hatte, war an dem Tag teilweise nicht ganz im Spiel, wurde da immer ziemlich gut gedeckt von Mühlhaus und ja, dadurch hatte die Innenverteidigung irgendwie nicht so viele Passwege und haben dann auch eher den Weg über außen genommen. Und ja, deswegen konnten beide nicht ganz so ruhig auch aufbauen, wie sie es vielleicht gerne gemacht hätten, gerade auch Leverkusen. Also schon interessant, dass auch Bremen dann mehr Ballbesitz hatte, 60%, glaube ich, als Leverkusen, was ja eigentlich nicht unbedingt zu erwarten war oder auch nicht immer zur Spielphilosophie von Leverkusen gepasst hat. Aber man hat schon gemerkt, finde ich, dass Leverkusen da einfach sehr darauf bedacht war, jetzt nicht in einen Konter zu laufen. Letzte Saison haben sie ja auch zweimal verloren gegen Bremen, meine ich. Und das war dann vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, gebranntes Kind scheut das Feuer, dass sie sagen, okay, wir machen es erstmal einen Gang langsamer, wir verlieren nicht die eigenen Bälle und vielleicht zwingen wir sie dann mit unserem eigenen Pressing dann mal zu einem Fehlpass, was dann ja am Ende auch geklappt hat.
Mhm. Ja, also aus Leverkusener Sicht, du hast jetzt gesagt, sie waren wahrscheinlich zufrieden mit dem Punkt. Ich glaube, aus der Dynamik des Spiels heraus ist das sehr wahrscheinlich richtig, weil eben Werder im Grunde die komplette Schlussphase gehört hat. Es gab nur Schlüsse von Bremen und dann bist du natürlich froh, wenn du da mit einem Punkt noch rausgehst und dich nicht geschlagen geben musst. Aber so ganz wurde ich in dem Spiel nicht schlau aus Leverkusen. Also die erste Hälfte, das war noch sehr, ja, zerfahren, sagt man manchmal so. Da haben oft so die entscheidenden Aktionen gefehlt. Also wenn sich Werder mal im Aufbau rausgespielt hat, dann hat die Spielerin, die aufdrehen konnte, dann einen Fehlpass gespielt. Und wenn auf der anderen Seite Leverkusen mal eine Chance hatte, über den Flügel nach vorne gekommen ist, dann hat die Hereingabe, war dann irgendwie, kam in den Rückraum des Strafraums und da kam dann einfach keiner ran, zum Beispiel. Das waren so zwei Beispiele. Und dann haben sie aber diese sehr, sehr starke Phase Anfang der zweiten Hälfte, die natürlich auch auf einem hohen Pressing beruht, aber die ja auch darauf beruht, dass Kramer und Kehrer einfach ein tolles Spielverständnis haben. Also die sind so gut schon aufeinander abgestimmt, dass man das Gefühl hat, also wenn die letzte Saison gespielt hätten schon bei Leverkusen, dann hätten wir genau die Argumentation, die wir vorhin bei Eintracht Frankfurt hatten. Mensch, man muss dem Ganzen mal Zeit geben und dann kann es richtig reifen. Das wäre genau die Argumentation, die wir fahren würden, weil es wirkt so, als würden die schon viel länger miteinander zusammenspielen. Und das haben sie aber nicht durchgehalten. Und hinten raus hatte ich schon den Eindruck, dass es vielleicht auch Fitnessgründe hatte oder vielleicht auch mental, also im Kopf. Also da hat sich Leverkusen, finde ich, hinten raus unter Wert verkauft, weil sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Und auf der anderen Seite hat Werder Bremen einen Preis gezahlt in Form des 0:1 für ein sehr hehren Ansatz, nämlich wir spielen uns hinten raus. Beim eigenen Abstoß, da stehen die Innenverteidigerinnen sehr breit, dann kriegt Livia Peng den Ball und die versucht dann die Achterinnen am liebsten zu erreichen oder vielleicht die Sechserinnen, auf jeden Fall hinter der ersten Pressinglinie von Leverkusen und kaum spielt dann mal Michelle Ulbrich und nicht Livia Peng den Pass, kommt es eben zu dem Fehlpass und zu dem 0:1. Was sagst du denn zu der Ausrichtung, die Werder Bremen da gewählt hat?
Ja, ich fand den Aufbau von hinten auch ganz interessant. Gerade Juliane Wirtz stand ja von der Höhe her teilweise gar nicht so weit vor den beiden Verteidigerinnen, die eben extrem weit auseinander waren. Und ja, dadurch hat sie dann auch relativ oft den Ball bekommen, was schon so ein bisschen eine Art Libero-Position. Und die Idee war vielleicht, dass man dann dadurch eben ganz gut nach vorne kommt. Aber andererseits waren die Abstände von ihr dann zu den anderen Mittelfeldspielerinnen doch noch ziemlich weit, sodass die Strategie dann irgendwie nur so halb gut aufgegangen ist, hatte ich so das Gefühl. Ja, und ansonsten war es teilweise eben wieder schwierig mit der Passsicherheit. Das ist natürlich ein Thema, was wir schon oft hatten, aber gerade der letzte und vorletzte Pass. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber zwischendurch am Anfang von der zweiten Hälfte gab es so eine Werbung, da stand jede Menge Chancen. Das fand ich sehr lustig, weil es zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch etwas unpassend war. Danach wurde es etwas besser. Aber ja, ich hatte das Gefühl, dass es eben ein ganz spannender Aufbau ist, wodurch sie schon auch teilweise eben relativ viel den Ball hatten, auch das Spiel in einer gewissen Weise vielleicht kontrolliert haben. Aber viel Zählbares ist dann doch nicht rausgekommen am Ende. Also man hatte das Gefühl, okay, wenn es dann eben rausgeht aus der eigenen Hälfte, dann wird es doch wieder schwieriger und da haben sie wieder so ein bisschen die Ideen gefehlt. Ich fand, dass AVI, als sie dann eingewechselt wurde, das Spiel nochmal richtig belebt hat, hat man auch gesehen, dass vielleicht gefehlt hat einfach jemand, der sich mal ein bisschen das traut, aus dem Mittelfeld auch raus zu driven einfach mit dem Ball und da diese einzelnen Aktionen hat. Also ja, das fand ich auf jeden Fall gut von ihr und hat sehr geholfen für Werder.
Ja, interessant. Vor allem, weil Afabi so stellvertretend ist für eine Reihe von Spielerinnen, die sehr gute Ansätze hatten, aber im letzten Moment haben dann eben, hat die Präzision gefehlt, manchmal vielleicht auch ein bisschen das Glück. Also das war bei ihr so. Ich fand, bei Tuana Mahmoud war das zu sehen, die eigentlich sehr gut gespielt hat, aber total ungenau. Also die hat sich super durchgesetzt. Die hat auch mal ihre 1-gegen-1-Duelle gewonnen und dann war aber der Pass zur Mitspielerin zu ungenau. Und man muss da auch Larissa Mühlhaus nennen. Mit ein bisschen einer besseren Chancenverwertung hat die mindestens ein Tor auf dem Konto. Da gab es ganz viele Möglichkeiten, die dann gar nicht in der Schussstatistik gelandet sind, weil sie eben den Ball irgendwie sich einmal nochmal zu weit vorgelegt hat oder noch einen Kontakt zu viel hatte. Einmal hat sie, glaube ich, so am Ball ein bisschen vorbeigetreten, den überhaupt nicht so richtig erwischt. Der ging dann gar nicht Richtung Tor. Und das zeigt vielleicht, dass es dann doch nur Kleinigkeiten waren, die da gefehlt haben. Aber insgesamt hat man auch einfach gesehen, also gerade in der ersten Hälfte, wo wirklich nicht viel passiert ist, also da hatten wir 3 Schüsse für Werder, 3 Schüsse für Leverkusen, davon einer vielleicht so ein bisschen so halbgefährlich, der von Kramer war das, aber was einfach der Rahmen ausmacht, oder? Ich fand, es war so schön, dieses Spiel zu sehen, man hat sich so darüber gefreut, es war auch so viel einfacher zu analysieren, weil wir eine ordentliche Führungskamera hatten, die einfach weit weg war vom Spielfeld und man hat einfach sehr viele der Feldspielerinnen gesehen. Also die Präsentation von Fußballspielen, ich finde, bei diesen Highlight-Spielen merkt man vor allem das, wie anders das ist. Und inzwischen haben wir jetzt schon so viele Highlight-Spiele gehabt, dass es nicht mehr dieser Einmaleffekt ist, oh guck mal, da sind 20.000 Leute, sondern ich finde es einfach, es ist ein komplett anderes Gefühl, diese Spiele zu gucken. Ich wünsche mir viel mehr davon, das wäre schön.
Ja, ist natürlich auch ein komplett anderes Gefühl, so ein Spiel zu kommentieren. Also ich hatte jetzt die brutalen Gegensätze. Ich war letzten Sonntag in Hoffenheim beim Heimspiel gegen Werder Bremen. Am Sonntagabend vor, weiß ich nicht, 126 Zuschauern. Ich habe sie jetzt nicht per Hand gezählt, aber es waren, also 200 waren es nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Und eine Woche später sitze ich in der Volkswagen Arena und da ist wirklich auch super Stimmung gewesen. Und vor allen Dingen nach den Toren und dann auch nach Schlusspfiff und so, wie die Mannschaft da mit den Fans gefeiert hat. Einfach das genaue Gegenteil. Und es macht einfach so viel mehr Spaß, in so einem Stadion zu sitzen und so ein Spiel zu verfolgen vor solchen Zuschauern in so einer Atmosphäre, als halt dann irgendwie vor wirklich so einer Minuskulisse. Und das wirkt sich aufs Spiel aus und es wirkt sich auch darauf aus, ob Mannschaften nochmal in eine Partie zurückkommen oder nicht. Weil dieses Spiel in Hoffenheim war, ja, also ich weiß nicht, ich habe das ja letzte Woche mit Sicherheit ja auch analysiert. Es war halt sehr überschaubar, was da passiert ist. Und ja, wenn dann so eine Atmosphäre von außen kommt, dann passieren auch ganz andere Dinge. Die sind dann vielleicht auch manchmal negativ, dass es wirklich dann einen unglücklichen Zusammenprall gibt, aber es ist einfach viel mehr Pfeffer drin, insgesamt und in den ganzen Aktionen auch. Ja, also wäre toll, wenn das Standard wäre, ja. Aber irgendwie kriegen es manche Vereine besser hin als andere. Das liegt natürlich an verschiedensten Faktoren.
Ja.
Auch die Kameraperspektive, die du angesprochen hattest, da hat man ja auch mal das Kontrastprogramm, wenn Leipzig spielt, wie es auch diese Woche der Fall war, wenn die da zu Hause in Aktion sind, da denkt man sich wirklich jedes Mal, mein Gott, es ist wirklich da schwierig, viel rauszulesen. Und ja, auch die Stimmung, man merkt einfach, dass was ganz anderes ist. Und ich finde es bei Werder eigentlich auch immer ganz interessant, dass sie eben diesen Ansatz haben, dass sie die Highlight-Spiele gar nicht gegen Wolfsburg oder Bayern machen, sondern eben jetzt gegen Köln und Leverkusen, gegen welche, wo man vielleicht auch mal eine Chance hat, gute Aussichten, einen Punkt zu kriegen.
Liegt aber schon auch, glaube ich, daran, dass es halt wieder eine Länderspielpause war bei den Männern, oder? Also ich glaube, die gehen vor allen Dingen darauf, dass halt dann quasi erstens das Stadion natürlich zur Verfügung steht und zweitens auch viele Leute viel Zeit haben, weil sie nicht wissen, wohin mit sich am Wochenende und dann da auch gerne da mal vorbeischauen, glaube ich.
Ja, okay, stimmt. Ich dachte, das wäre jetzt eine ganz advanced Strategie von Ihnen, aber vielleicht ist es auch nur das gute
Timing. Naja, aber Sie machen es halt trotzdem. Also der Punkt ist ja trotzdem richtig. Sie sehen dann nicht, weil Leverkusen bringt, die haben ja auch nur 600 ZuschauerInnen bei den Heimspielen. Das heißt, für die Auswärtsfans machst du dieses Highlight-Spiel nicht, aber du machst es dann trotzdem und sagst, na, das wird schon auch trotzdem reichen, wenn wir dafür genügend Werbung machen und da eine positive Stimmung in der Stadt zu erzeugen. Es ist alles eine Frage des Investments. Aber ich finde, das ist schon ein Thema. Ich meine, wir müssen das jetzt nicht hier ausdiskutieren, haben wir auch oft genug schon erwähnt im Rasenfunk. Aber da muss sich die Liga Gedanken darum machen. Wie bekommt man auch solche Vereine vielleicht besonders gefördert, die es eben schaffen, ZuschauerInnen zu mobilisieren? Denn es ist halt ein Fakt, dass du Leverkusen und Hoffenheim Heimspiele, da wirst du nie eine gute Stimmung haben. Außer es kommen ein paar Auswärtsfans mit und dann reißen schon 30, dass du die hörst, eher hörst als die Heimfans. Und das geht überhaupt nicht gegen die 500, 400, 600 Fans, die da vor Ort sind. Denen will ich nichts wegnehmen, aber das Produkt, das dann letztlich verkauft wird und in der Masse sehen es die Leute dann eben doch über den Stream, das ist einfach schlechter dadurch. Und da muss die Liga eine Entscheidung treffen. Nehmen wir das in Kauf, weil wir dann gut geführte Vereine wie Hoffenheim und Leverkusen in der Liga haben? Oder wollen wir Vereine dafür belohnen, wenn auch das Drumherum so ist, dass wir ein gutes Produkt erzeugen, was dann vielleicht eine höhere Reichweite dadurch bekommt? Ich bin total gespannt, welchen Weg man da einschlägt, weil aktuell, glaube ich, hat sich das alles so hinentwickelt und hat sich halt so ergeben. Und alle müssen damit leben. Aber es ist, glaube ich, für viele Beteiligte einfach unzufriedenstellend und deswegen bin ich, also das wird noch ein Thema bleiben und das wird jetzt auch mit der Aufstockung der Liga noch ein Thema bleiben, meiner Meinung nach. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist jetzt am Wochenende nicht das erste Derby zwischen Schalke und Dortmund in der 5. Liga, wenn ich gerade richtig gezählt habe. Ich glaube schon, ich glaube, dass ich mich darüber mit jemandem unterhalten habe. Gestern.
Dachte, Westfalenliga ist es auf jeden Fall.
Genau.
Ich dachte, ja, irgendwas mit einer 2 war es. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich dachte, es wäre vielleicht noch einen Tacken später. Naja.
Also ich glaube, es ist 10. Spieltag ist es in der Westfalenliga, wenn die Seite hier, 27.10., also nicht komplett, in 14 Tagen ist das der Fall in Gelsenkirchen und ist halt insofern interessant, weil ja nur einer aufsteigen darf von beiden und bisher sind sie ja durch ihre Ligen durchgegangen, aber da habe ich mich gestern beim Männerländerspiel mit jemandem drüber unterhalten und ohne jetzt zu noch weit auszuholen, man kann sich nicht mit allen Kolleginnen und Kollegen über Fußball der Frauen unterhalten. Wenn da jemand von alleine sowas weiß, dann weißt du schon, okay, das spielt eine Rolle. Also 27.10., 15 Uhr, könnt ihr euch am Sonntag das angucken. Schalke gegen Dortmund, aber bleibt fair. Im Frauenfußball brauchen wir nicht dieselbe Fan-Ausschreitungsmist, den wir im Männerfußball oft genug haben. Anderes Thema. Ich deraile heute zu oft. Es tut mir leid. Für Werder Bremen. Die bleiben jetzt bei 5 Punkten. Geht es weiter, beziehungsweise sie stehen jetzt bei 5 Punkten, geht es weiter zu Eintracht Frankfurt und Leverkusen, die aktuell bei 14 Punkten stehen und Stand 18.03 Uhr haben wir auch immer noch keine Entscheidung, ob das Spiel jetzt wiederholt werden muss vom ersten Spieltag. Seien wir nur mal froh, dass das nicht am Ende der Saison passiert ist und es irgendwie noch um Champions League Quali oder so geht. Gott sei Dank war das am ersten Spieltag. Also für Leverkusen geht es jetzt dann zu Hause erstmal gegen den FC Bayern weiter. Dann wollen wir jetzt sprechen über das Spiel zwischen Köln und Hoffenheim. Mit Hoffenheim haben wir ein Team, jetzt haben wir schon relativ oft über Hoffenheim gesprochen, ohne dass das geplant war, das ja eigentlich den Anspruch haben würde, reinzurutschen in die Top 3, vielleicht sogar das zu erreichen, was Eintracht Frankfurt mutmaßlich gelungen ist, nämlich die Lücke zu schließen. Immerhin konnte man jetzt am Wochenende mal wieder gewinnen und das Ganze war beim ersten FC Köln der Fall. Beide Teams wollen hinten rausspielen, das war eine Parallele zum Spiel zwischen Werder und Leverkusen. Beide haben hochgepresst und so entstanden eigentlich auch die ersten Chancen nur nach Fehlern im Spielaufbau des jeweils anderen Teams. Dick pariert zum Beispiel mal gegen Leimstoll stark. Kasaya köpft einen Freistoß an die Latte. Kurz darauf hebt Kössler den Ball am Tor vorbei und dann geht's aber in die Kabine. Und in der zweiten Hälfte fallen dann die Tore. In der 48. Minute schlägt Dick einen langen Ball, den zwei Kölnerinnen, die zusammenprallen, unglücklich auf Selina Chachi verlängern. Die hätte eigentlich im Abseits gestanden, aber das ist ein deliberate play. Das heißt, das hebt die Abseitssituation auf. Chachi passt auf Mimeti und die erzielt das 1:0 und nur zwei Zeigerumdrehungen später, also in der 50. Minute. Manchmal verwende ich gerne so Reporterfloskeln.
Schreibst du auch Ticker für Landesligaspiele oder so?
Nee, aber ich habe ja hier nur die Spielsituation geschrieben, den Rest denke ich mir aus, aber manchmal mache ich das gerne, dass ich so antiquierte Formulierung verwende. Also, 50. Minute, Mimeti schlägt einen Langpass auf Chachi, Hechler kann sich nicht entscheiden, ob sie drauf geht oder nicht und so kann Chachi den Ball an ihr vorbeilegen und Osigus überlupfen zum 2:0. Danach pariert Dick stark gegen Zimmer, die auf sie zuluft, hat dann aber Glück, dass ein Ballverlust von ihr nicht bestraft wird. Corley schießt knapp am Tor vorbei und in der 93. Minute gibt es noch einen letzten Freistoß. Den bringt Dia Corley nochmal aus weiter Entfernung auf Kasaya und die erzielt per Kopf am zweiten Pfosten dann das 3:0. Das heißt, Martin, wir haben am Ende einen klaren Sieg für die TSG. War denn das Spiel für dich ebenso klar?
Also im ersten Durchgang auf gar keinen Fall, würde ich sagen. Also da war es schon sehr ausgeglichen und auch ja, jetzt nicht sonderlich spektakulär, würde ich jetzt mal sagen. Im zweiten Durchgang hat sich dann wahrscheinlich die individuelle Klasse durchgesetzt, wenn man eben auch zum Beispiel das 2:0 anschaut. Selina Cerci, das ist einfach unwiderstehlich, wie sie da mit dem Ball am Fuß in Richtung Tor geht und den dann auch so verwandelt. Also das ist einfach, ja, ist top. Mhm. Da kann man wirklich nichts sagen. Also von dem her, das geht dann schon in Ordnung, weil es halt wirklich einfach die individuelle Klasse ist, die da den Unterschied macht. Trotzdem muss man schon sagen, du hast es ja schon angesprochen, es hat eigentlich hauptsächlich Chancen, wenn ja der Gegner einen Fehler gemacht hat. Also daraus sind die größten Chancen und auch die Tore dieses Spiels entstanden. Und ich weiß nicht, ob ich dann mit dem Anspruch von der TSG Hoffenheim da wirklich, also auch wenn es jetzt ein 3:0 Auswärtssieg ist und das sich natürlich super liest, weiß ich trotzdem nicht, ob ich da dann komplett zufrieden wäre, weil ja, ich finde es, wenn man halt den Anspruch hat, oben mitzuspielen, dann reicht's halt nicht, sich immer nur darauf zu verlagern. Das ist das gleiche Problem hat der Eintracht Frankfurt, finde ich, auch über die letzten Jahre, dass sie oft Probleme hatten, wenn sie selber das Spiel machen mussten und eben nicht so ein Gegner wie Köln gegenüberstand, wo es dann zu solchen Gelegenheiten kam. Und ich finde, bei Frankfurt hat sich's verbessert. Definitiv, aber ich finde, wenn man den Anspruch hat, da oben mitzuspielen in der Bundesliga, dann muss man eben das auch in petto haben, dass man mal auch so ein Spiel, dass man auch mal versucht, das Spiel zu machen. Und das ist in dieser Saison, auf die ganze Saison gesehen, bei Hoffenheim einfach noch nicht so zufriedenstellend. Da werden sie auch selber nicht zufrieden sein, nehme ich an. Hm.
Weiß man denn eigentlich, ob Theodoros Dedes auch mal bei Brighton in Half Albion unter De Zerbi hospitiert hat oder ob er sich das einfach nur über Video angeeignet hat? Also ich hatte so harte De Zerbi-Vibes, also das war schon am letzten Spieltag so, aber jetzt in diesem Spieltag, also Laura Dick wartet mit dem Fuß auf dem Ball, bis sie angelaufen wird. Und zwar wirklich konsequent, die steht da zur Not eine ganze Minute und schaut sich das an und wenn sie angelaufen wird, dann wird angefangen aufzubauen und dann versuchen sie eben so ein Mittelfeld-Viereck zu bilden, das hat aber Köln ihnen sehr gut weggenommen, deswegen gab es ständig den Pass dann auf die Außenverteidigerin und also ich fand das einfach interessant zu sehen. Das ist halt der De Zerbi-Aufbau, das, was dann auch der VfB Stuttgart in Teilen dann auch adaptiert hat, also bei den Männern jetzt der VfB Stuttgart. Und ich fand das interessant zu sehen und irgendwie auch nett, aber gleichzeitig hat man doch auch gesehen, das funktioniert halt nur, wenn du eine hohe Passqualität hast und die hatten sie eben oft genug nicht. Also ich finde, dass da der Ausschuss an Fehlpässen zu hoch ist, um so aufzubauen. Ich habe mir die Frage gestellt, was ich mir jetzt wünschen würde. Ob ich mir wünschen würde, dass sie dabei bleiben, weil es natürlich schön anzusehen und es wäre natürlich schön, wenn sie sich durchspielen, sieht es auch ganz toll aus. Aber vielleicht haben sie dafür auch nicht die richtigen Spielerinnen. Was sind da so deine Gedanken zu?
Ja, würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Also ich denke, Passsicherheit ist in dieser Mannschaft schon vorhanden. Also die können schon auch mal Passstaffetten über mehrere Stationen aufziehen. Definitiv. Sie, weiß ich nicht, sind gerade, glaube ich, auch so ein bisschen noch auf der Suche nach sich selbst jetzt unter dem neuen Trainer tatsächlich. Also beim Heimspiel gegen Bremen zum Beispiel hätte es sehr oft auch die Möglichkeit gegeben, auf die hochstehenden Außenverteidigerinnen zu spielen. Da war Kraut wirklich oft in der Position, dass einfach so ein Diagonalball mal über die erste Reihe, die erste Anlaufreihe quasi gereicht hätte, um sie mal auf die Reise zu schicken, aber es kam irgendwie nicht dazu. Also im Moment, glaube ich, liegt es an anderen Dingen, dass es, weil sie könnten es schon, meiner Meinung nach, auch solche Bälle spielen. Man sieht es ja auch aber am Personal, dass es im Moment gerade irgendwie noch so eine Findungsphase ist. Also wenn ich mir jetzt das defensive Mittelfeld anschaue in den letzten beiden Spielen, zweimal ohne Feldkamp, zweimal ohne Dongus von Beginn an, dafür Harsch und Diem. Ja, also das sind mehrere Sachen, die da zusammenkommen, finde ich. Also erstmal ist es auch von Dedes schon sehr mutig, also sehr risikoreich, finde ich, so aufzustellen und dann eben auch in einem negativen Verlauf des Spiels dann auch irgendwie damit Angriffen zu rechnen oder beziehungsweise mit Kritik zu rechnen. Ja, also dann Keeperin natürlich auch, hat er ja Tufekovic, die ja eigentlich unangefochten war in Hoffenheim, ausgetauscht. Er probiert hinten immer noch so ein bisschen aus. Jetzt hat es sich zwar so ein bisschen eingespielt, dass eigentlich schon meistens Janssens und Kaut spielen, aber er hatte ja auch Rankin noch mit dabei und so. Grabowska, Corley ist ja auch so eine Geschichte. Corley war zwar gegen Bremen verletzt, aber hätte jetzt auch meiner Meinung nach von Anfang an spielen können gegen im letzten Spiel, über das wir gerade sprechen. Ja, also es ist im Moment so eine ganz komische Gemengelage irgendwie für mich bei der TSG Hoffenheim. Ich bin absolut der Überzeugung, dass diese Spielerinnen, die im Kader haben, auch in der Lage sind, in der Bundesliga einen Angriff von hinten bis vorne durchzuspielen. Aber es klappt im Moment einfach nicht so richtig. Mhm. Gründe dafür, ja, vielleicht fehlendes Selbstvertrauen mit so einem schlechten Saisonstart könnte definitiv sein. Oder halt eben auch, dass man noch nicht so genau weiß, wie soll eigentlich die Startaufstellung theoretisch aussehen, die Stammformation bei der TSG.
Und vielleicht auch die Gegnerinnen in diesem Fall jetzt. Also weil interessanterweise zum Beispiel diesen Ball, den du angesprochen hast, den es gegen Werder so selten gab, der diagonale Ball über die erste Pressinglinie auf Kaut, den gab es gegen Köln mindestens 4-mal und mindestens 3-mal davon ist Lisan Kaut zu spät gekommen. Also die hatte ein total unglückliches Spiel, weil, also entweder waren die Pässe von Laura Dick immer einen Ticken zu ungenau gespielt oder Lisan Kaut war nicht schnell genug, das ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage, aber auf jeden Fall, den Pass hatten sie, aber der ist sehr häufig im Ausgelandet. Und das Zweite, was in diesem Spiel noch auffällig war, war, dass die Innenverteidigerinnen, die ja dann eben eine wichtige Rolle spielen im Spielaufbau, dass die oft in so ungünstigen Körperpositionen den Ball bekommen haben, dass sie nur noch den Ball lang schlagen konnten und dann war er wieder weg. Und warum war das der Fall? Und das leitet nämlich dann über auf den ersten FC Köln, weil halt Köln wieder das gemacht hat, was sie auch gegen Bayern gemacht haben. Hochpressen, ohne Rücksicht auf Verluste, mit vollem Mut und dem Willen, das über 90 Minuten durchzuziehen und vielleicht dann so ein Spiel zu gewinnen. Und ehrlicherweise weiß ich da auch nicht, wie ich das jetzt bewerten soll. Also bei Hoffenheim bin ich so ein bisschen zwischen den Stühlen, bei Köln aber auch, denn ich gucke mir das natürlich gerne an und es hat ja auch in weiten Teilen sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Aber Köln schafft es nicht irgendwie, Tore zu erzielen, Spiele zu gewinnen und sie schaffen es ja nicht mal, Gegentore zu verhindern. Jetzt haben sie schon 15 Gegentreffer. Sie lassen Kasaya, ich weiß, dass es schwierig ist, Kasaya zu verteidigen, aber es ist doch auch keine Neuigkeit, dass du bei Freistößen vor allem nach ihr gucken musst. Wie kann es denn sein, dass sie einmal relativ unbedrängt an die Latte köpft und einmal relativ ohne überhaupt ins Luftduell gehen zu müssen, dann ein Kopfballtor noch erzielt? Also irgendwie lässt sich Köln bei allen Dingen, die man gut macht, dann doch auch relativ leicht immer noch schlagen von relativ vielen Gegnerinnen. Oder wie denkst du darüber?
Ja, wie du gesagt hast, es gelingt ihnen einfach, und es ist ja jetzt auch nicht erst in dieser Saison, so einfach nicht eine offensive Durchschlagskraft zu entwickeln. Sie schaffen das einfach nicht, egal mit welchem Personal sie da jetzt drin haben. Also ich denke, Zimmer könnte da schon eine Rolle spielen noch im weiteren Verlauf der Saison. Was ich auch dann teilweise dann da nicht verstanden habe, ist, warum kommt Biller erst so spät? Ich meine, sie war natürlich angeschlagen und alles, aber es war ja die Woche davor auch gegen die Bayern so, dass sie erst wahnsinnig spät kam. Und da war sie ja fit, soweit ich weiß, komplett. Also von dem her, sie schaffen es einfach nicht, offensive Stärke zu entwickeln. Und woran das liegt, also natürlich erstmal schon auch am Personal. Das ist dann halt einfach auch nicht so hochkarätig wie zum Beispiel beim Gegner jetzt am Wochenende bei der TSG Hoffenheim. Aber andererseits, glaube ich, ist es dann irgendwann so ein negativer Selbstläufer auch, wenn man weiß, okay, irgendwie kommen wir nicht zu Chancen, irgendwie schießen wir auch nur ganz wenig Tore, also müssen wir schauen, dass wir ja keins kassieren. Irgendwie, ich habe keine so richtige Erklärung dafür. Ich kann es mir nur einfach mit diesem negativen Strudel, in den man da einfach reinkommt, dass es einfach nicht klappt, und dann klappt es auch weiterhin nicht. Ich weiß nicht, Helene, vielleicht hast du das Spiel geguckt?
Nee, ich habe nur die Highlights geguckt, aber ich finde Köln insgesamt auch eigentlich einen ganz spannenden Fall, weil vor ein paar Jahren hatten sie ja durchaus auch noch die Ambitionen, ein bisschen weiter nach oben aufzusteigen in der Tabelle. Und jetzt ist aber irgendwie die dritte Saison in Folge, wo sie eher unten feststecken. Gut, wir sind jetzt noch nicht sehr weit in der Saison, aber von dem, was man spielerisch jetzt vielleicht gesehen hat, klingt es jetzt nicht so, als würden sie da noch den großen Run auf die ersten 6 Plätze starten. Und das finde ich irgendwie schade. Und für mich wirken sie wie so ein klassisches Kandidatenteam, das, wenn sich jetzt nicht so viel ändert, langfristig dann vielleicht erstmal nicht mehr in der Bundesliga oder zumindest dann eher so ein Team, was halt immer um den Klassenerhalt kämpft, da sein wird, wenn eben auch noch weitere Teams nachdrängen. Ich meine, gerade in der zweiten Bundesliga sind so viele, die große Ambitionen bekunden, viele auch eben mit großen Männervereinen dahinter, wie jetzt Berlin und Hamburger SV etc., Bochum. Und ja, das finde ich einfach generell schade, diese Entwicklung. Und da frage ich mich auch, ob mit den Mitteln vielleicht nicht doch noch ein bisschen mehr drin wäre, weil sie verpflichten ja teilweise schon prominente Spielerinnen. Nur oft passen sie irgendwie doch nicht so sehr ins System. Und da stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, wo es hingeht. Also es gibt auch so ein Power-Ranking von The Analyst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das basiert auf so Daten und ist manchmal ganz interessant so als Spielzeug. Ist natürlich nur bedingt aussagekräftig, aber das ist quasi so ein Elo-Ranking, und dann werten die immer die letzten Ergebnisse aus über einen ganz langen Zeitraum und sagen dann, wie gut eben ein Team ist, und wenn man gewinnt, kriegt man Punkte dazu, wenn man verliert, verliert man welche. Und Köln ist auf jeden Fall das Team in der Frauenbundesliga, was sogar das geringste hat, also noch unter Potsdam und Jena. Das fand ich auch verblüffend, als ich es mir angeschaut habe, und ja, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass auch die Ergebnisse in letzter Zeit eben nicht wirklich gut waren, und ja, ich finde den Trend da schon so ein bisschen schade, weil es ja auch zum Beispiel beim Punkt Stimmung, wo wir auch waren, da durchaus sehr gute Zeichen gab, eigentlich, dass die Fans es sehr gut aufgenommen haben, auch Spiele in der großen Arena, auch sonst kleine Choreografien manchmal, also es wäre irgendwie schade, ja, wenn sich bei dem Standort da weiter nicht so positiv entwickelt.
Ja, wie du ja sagst, das Potenzial wäre ja da, die Infrastruktur ist ja super, die haben da ihr kleines, schönes Stadion, die kriegen es auch regelmäßig recht voll. Sie schaffen es auch, namhafte Spielerinnen zu verpflichten. Man muss schon auch sagen, dass sie die letzten 2 Jahre natürlich schon sehr Pech auch hatten, dass Selina Cerci halt da die ganze Zeit verletzt war. Das hätte schon natürlich eine sein können, die da offensiv auch mal ein bisschen Schwung reinbringt und die dann vielleicht mal die Tore macht, ist dann auch ihre Mitspielerinnen mitreißt. So nach dem Motto, ah, es geht ja doch, wir haben ja eine, die macht jetzt Tore, dann können wir das auch. Ein bisschen Pech. Bisschen, aber dann vielleicht auch doch bisschen zu wenig einfach gemacht aus diesen super Voraussetzungen, die sie eigentlich haben. Ja.
Ja, ich bin da noch so ein bisschen zwischen euren Meinungen, muss ich sagen, weil ich finde, offensiv haben sie eigentlich schon sehr interessante Spielerinnen, die auch gut funktionieren könnten. Vielleicht nicht exakt in dieser Formation. Ich könnte mir sehr gut eine 4-4-2 Raute vorstellen beim FC. Also Feiersinger muss ich manchmal derzeit sehr tief fallen lassen, um anspielbar zu sein. Das macht sie dann dementsprechend auch. Aber es ist so ein bisschen das SC Freiburg-Problem, sorry Helene, du musst halt hinten auch gut verteidigen. Und da ist es halt einfach, also in diesem Spiel war es leider Janina Hechler zusammen mit Anna Gerhardt, die hatte auch ein paar einfach Situationen, in denen sie nicht gut aussah. Und bei Hechler waren es eben leider auch die Situationen, die zu den Gegentreffern geführt haben. Da ist sie bei beiden nicht gut orientiert. Taylor Ziemer verliert Kasaya beim Lattenkopfball völlig aus den Augen. Also Ich meine, sowas passiert schon mal, wenn man selber eine Standardsituation verteidigt hat. Aber das sind eben Dinge, mit denen sich Köln ein Bein stellt. Und also ich bin sehr gespannt, wie lange man da auch bei dem Ansatz bleibt, den man hat. Wie gesagt, ich finde das im Pressing, kann man sich das sehr, sehr gut anschauen. Aber so der Klassiker, wo dann manchmal sich die Leistung auch dem Ergebnis anpasst. Und wo jetzt, glaube ich, dann alle Augen vor allem dann auf den nächsten Spieltag gerichtet sind. Denn da spielt man in Jena. Und da zählt es natürlich für Köln. Verlieren auf gar keinen Fall bitte, aber im Bestfall gewinnen und dann reden wir alle ja auch schon wieder ganz anders über den FC. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Köln. Und für Hoffenheim auf der anderen Seite besteht die Chance, sich vielleicht nach oben hin ranzusaugen. Man steht jetzt bei 3 Siegen bei 3 Niederlagen. Es sind 5 Punkte Rückstand auf Rang 3 aktuell. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Potsdam, aber man hat auch noch nach der Länderspielpause zu Hause Wolfsburg, zu Hause Eintracht Frankfurt. Das heißt, auch für Hoffenheim müssen wir die Saison noch lange nicht abschreiben. Vielleicht geht da noch was. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir auch überrascht werden in dieser Saison und in dieser Liga. Dann lass mal über den nächsten Gegner vom 1. FC Köln sprechen, nämlich Jena. Die sind angetreten bei RB Leipzig und auch hier hatten wir ein Spiel, in dem vor allem in der ersten Hälfte gar nicht so viel passiert ist. Es gab wenig Chancen, Jena hatte einen sehr guten Zugriff. Aber dann kommt die 30. Minute und nachdem eigentlich nichts ging für Leipzig, schlägt Jolie einen langen Pass auf Schimmer. Die legt ab auf Hofmann, die das 1:0 erzielt. Es sieht zuerst nach Abseits aus, war es aber offenbar nicht. Also es wird nicht so richtig aufgelöst durch die Bilder. Ist mit der Kamerasituation in Leipzig ja auch sehr schwierig. Aber auf jeden Fall ein langer Ball, eine Ablage und auf einmal führt Rasenballsport. Und in der zweiten Hälfte kann man sehr schnell das 2:0 nachlegen. Es gibt eine lange Flanke wieder, die zum Tor führt, Landenberger spielt diesen Flugball, Heuschke klärt den unzureichend, so landet er bei Fodalla und wenn die schießt, dann wissen wir, was oft passiert. Es fallen oft Tore, so ist es auch hier der Fall, 2:0 für Leipzig. Danach schießt Martin noch Volley drüber, Gora rettet für die schon geschlagene Scherif, Juckel zieht ab und verfehlt das Tor und dann, Helene, ist es vorbei und Jena verliert dieses Spiel mit 0:2, immerhin wieder nur mit 0:2, Jena schafft es wirklich bemerkenswert, defensiv stabil zu bleiben. Man hat zwar erst ein Tor erzielt, aber auch weiter erst 9 Tore kassiert. Also die Tordifferenz ist noch halbwegs erträglich, vor allem im Vergleich zu Köln und zu Potsdam. Trotzdem wartet natürlich Jena darauf, dass mal irgendwann etwas Positives passiert nach vorne hin. Wie weit war man denn deiner Meinung nach hier gegen Leipzig davon entfernt?
Ja, nach vorne schon ein Stück, würde ich sagen. Also es gab doch wieder gute Ansätze, gerade was das Pressing anging. Du hast ja schon gesagt, in der ersten Halbzeit, da fand ich es echt ziemlich gut von ihnen in der ersten Viertelstunde gerade. Aber auch danach hatte Leipzig eigentlich erstmal wenige Chancen, bis auf eben das 1:0. Also ziemlich hohes Pressing. Teilweise waren da mehr Jena-Spielerinnen in der Leipziger Verteidigung als Leipzigerinnen. Das war ganz interessant. Man sah viel Weiß auf jeden Fall. Und ja, Leipzig konnte sich manchmal befreien, weil dann doch die ballführende Spielerin gar nicht so oft angelaufen wurde und die konnte dann oft einfach so ein bisschen frei rumlaufen und ins Mittelfeld kommen. Aber relativ oft hat Jena dann auch geschafft, dass der Leipziger Aufbau ganz gut gestört wurde und sie haben es auch durch die eigene rechte Seite teilweise geschafft, da durchzubrechen, mal ins Mittelfeld vorzustoßen. Also das hat mir schon relativ gut gefallen erstmal. Und dann ist eben schade, dass man sich da die Früchte der eigenen Arbeit doch wieder oft eben zunichte macht durch ja verunglückte Klärungsschläge, wovon es leider wieder einige gab und die defensiv ein großes Problem war. Dann auch individuelle Fehler, einige ja katastrophale Fehlpässe, muss man da ja so sagen. Und offensiv, ja, sie hatten eben ein paar Ansätze, aber es blieb eigentlich dabei immer über das ganze Spiel, dass sie es nicht so richtig geschafft haben, wirklich mal in den Raum zu kommen, ein bisschen Überraschungsmoment zu haben, nicht nur so ein bisschen lauwarm rumzupassen, sondern wirklich mal was zu machen, wo man merkt, okay, Leipzig hat damit vielleicht nicht gerechnet, werden kalt erwischt, mal in den Rücken, der Abwehr, mal einen richtig gut getimten Pass. Ja, das hat man eigentlich über die 90 Minuten relativ wenig gesehen und Leipzig hat es da auch mit über die 90 Minuten besser geschafft, sich von Jenas Pressing zu befreien. Und ja, darauf gab es dann nicht so richtig die Gegenantwort, sodass es eigentlich schwer fiel, gerade nach dem 0:2 sich vorzustellen, wie Jena da jetzt nochmal rankommen will. Und ja, schade, weil sie eigentlich wirklich ein paar gute Ansätze hätten, aber ja, haben sich eben auch manchmal das Leben selbst schwer gemacht und Leipzig war dann doch in manchen Momenten noch souverän und haben es eben tunlichst unterlassen, in der eigenen Hälfte schwere Fehlpässe oder sowas zu spielen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, dass da Leipzig einfach sehr schlau war darin, wann man auch mal den langen Ball schlägt. Vor allem, ich meine, beide Gegentreffer aus jener Sicht, die fallen nach langen Flugbällen in den Strafraum. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie Leipzig komplexe Spielzüge herausgekramt hätte. Aber das reicht eben manchmal auch. Du kannst auch manchmal die Gegnerin testen, ob die sonst sehr stabile Innenverteidigung. Ich meine, es lag nicht an Ihlenburg und Heuschkel, wobei beim 0-2 ehrlicherweise schon ein bisschen an Heuschkel. Da hatte sie keine gute Aktion. Aber die haben generell eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber du musst deine Gegenspielerinnen auch testen, du musst die auch in Situationen bringen, wo sie Fehler machen können. Das hat Leipzig ganz gut geschafft. Und auf der anderen Seite hat das Jena eigentlich auch hinbekommen. Also sehr interessant, wie viele Teams wir inzwischen haben, wo die Torhüterinnen warten, bis sie angelaufen werden und dann wird quasi das Spiel ausgelöst. Also das, ich glaube, 5 Teams müssten es gewesen sein, die zumindest an diesem Spieltag das konsequent so gespielt haben. So war es auch mit El Sharif. Jena macht es da ein bisschen anders. Die spielen dann gerne an der Spielerin vorbei, die angelaufen ist, weil ja in deren Rücken rein theoretisch dann ein Raum offen werden muss. Ist ein bisschen riskanter, hat aber wunderbar funktioniert. Also da hatte Leipzig auch, finde ich, manchmal Schwächen im Pressing, weil es nicht ganz aufeinander abgestimmt war. Und deswegen ist Jena immer wieder bis ins Angriffsdrittel gekommen. Zum Teil 4 Pässe, zack, waren sie im Angriffsdrittel. Also wirklich traumhaft. Und wenn daraus ein Tor wird, dann kannst du es auf jedem TrainerInnen-Lehrgang zeigen als das Beispiel. Aber das hat halt gefehlt. Im Angriffsdrittel, finde ich, haben sie Leipzig zu selten wirklich in stressige Situationen gebracht. Und man kann es aber auch andersrum lesen, Leipzig hat es da halt auch wirklich sehr gut verteidigt. Also Krug, Landenberger, die sind einfach so abgeklärt. Lara Marti hat ja jetzt seit Ewigkeiten mal wieder in der Startelf spielen dürfen, kann das 3-0 machen, aber defensiv hat sie auch, also Bonsu finde ich sehr gut aus dem Spiel genommen. Bonsu, die ja dann immer so nach innen zieht, wo du sehr gut aufpassen musst, wann übergibst du sie an die Gegenspielerin und so weiter. Starke und Jolie, sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht im Zentrum. Also was ich damit sagen will, ist auch hier wieder sehr gute Ansätze. Dinge haben zu 80% funktioniert, aber im Angriffsdrittel hörte es dann einfach auf. Und das könnte in dem Fall aber auch wirklich eine Stärke von Leipzig gewesen sein. Weil, also, dass Leipzig dieses Spiel gewonnen hat, die Tore, wie sie entstanden sind, habe ich gesagt. Aber, und das ist bei Leipzig, finde ich, schon erwähnenswert, weil die haben ja auch schon gegen Bayern mal 6 Gegentreffer kassiert. Für mich basiert dieser Leipziger Sieg eigentlich auf einer sehr guten Defensive. Und vorne sind sie halt einfach qualitativ besser als Jena. Würdest du da zustimmen?
Ja, schon durchaus. Also da hat Leipzig eben auch diese Qualität jetzt mit Fudala, die dann wieder trifft. Auch Hoffmann scheint sich ja erstmal als ganz gute Verpflichtung erwiesen zu haben, wurde jetzt sogar für das Nationalteam nominiert, wo ich glaube ich für die meisten Freiburg-Fans sprechen kann, wenn ich sage, dass damit vor allem ja jetzt nicht so wirklich zu rechnen war. Also durch sehr, sehr hohe Torquoten ist sie da eigentlich selten aufgefallen. Beim SC, auch wenn sie immer eine Spielerin war, die da extrem viel gearbeitet hat, auch im Pressing, auch immer kopfballstark war. Aber ja, da machen sie eben gute Arbeit, haben auch Spielerinnen, ja, wie Marti, die an sich ja schon einiges können. Und ja, 8. Heimspiel jetzt in Serie, glaube ich, was sie gewonnen haben, Leipzig. Also das ist natürlich auch schon mal eine Statistik. Und ja, da sieht man eben, dass die Mittel vielleicht auch bei Infrastruktur doch nochmal den Tacken größer sind als bei Jena.
Ja, ich finde es auch bei Leipzig eine Frage der individuellen Klasse. Also Fudala braucht man nicht drüber sprechen, das ist der Hammer, auch ihr Tor wieder, das ist einfach absolut, das geht immer so ein bisschen unter, ja, hat sie wieder ein Tor gemacht, aber das war ja ein super Tor. Also dieser eine Kontakt, sie legt ihn sich perfekt hin, sie schließt ihn absolut perfekt ins Eck ab, da gibt es nichts zu halten. Einfach ein super Tor. Und dann ist Marleen Schimmer natürlich zum Beispiel auch eine, die dem FC ja auch geholfen hat und wahrscheinlich auch weiter geholfen hätte, was offensive Power angeht. Die steht jetzt auch dort in der Startelf. Giovanna Hoffmann, ja, das ist schon, finde ich auch sehr bemerkenswert, dass die jetzt so eine Entwicklung dann gerade nimmt, weil sie ja letzte Saison wirklich sich sehr, sehr schwer getan hat. Und ja, wenn du dann noch eine erfahrene Sandra Starke im Mittelfeld hast, dann ist es schon einfach auch eine sehr robuste und gute Bundesliga-Truppe, mit der man auch was machen kann. Ja,
ja, also bei der Hofmann-Nominierung, ich meine, wir werden es dann nach den Länderspielen auch nochmal diskutieren. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass das quasi der Pop-Ersatz sein soll und dass Christian Fuchs so gar nichts an der Spielidee ändert, aber wir werden ihn morgen danach fragen und dann gucken wir mal, was er dazu antwortet. Gibt es ja eine Pressekonferenz dazu. Aber was ich eben nochmal herausstellen wollte, weil alles, was ihr sagt, ist ja definitiv richtig und erklärt quasi, warum man dieses Spiel gegen Jena gewonnen hat, aber es basiert eben weiter eben auf der Defensive. Also 11 der 12 Gegentreffer hat Leipzig gegen Wolfsburg und gegen Bayern gefangen. Und das ist natürlich nicht schön, aber es bedeutet ja auch ansonsten eigentlich eine weiße Weste bis auf den ersten Spieltag gegen den ersten FC Köln. Und das ist die Basis. Und das ist auch das, was in der letzten Saison oft noch gefehlt hat, durch eben Fehler von Elvira Herzog, Abstimmungsprobleme, immer wieder hat man sich nicht belohnt. Das war das Thema, was wir bei Leipzig in der Hinrunde in der letzten Saison hatten. Die Rückrunde war ja schon besser. Und jetzt scheint man sich da wirklich stabilisiert zu haben und ist mit 12 Punkten dran. Also 2 Punkte Rückstand auf Leverkusen, die auf Rang 3 liegen. Das heißt, Leipzig könnte hier sich wirklich ransaugen. Es geht jetzt dann auswärts zum SC Freiburg, bevor man dann eben zu Hause Hoffenheim empfängt. Und die Heimbilanz, die haben wir ja gerade schon zitiert. Für Jena wiederum bleibt es dabei, dass man sieglos bleibt. Auch im 6. Anlauf erst 1 Tor erzielt. Das ist immerhin mehr als Potsdam. Über die sprechen wir gleich zuletzt noch. Für Jena geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den 1. FC Köln, bevor man dann eben nach der Länderspielpause in Potsdam antreten wird. Über die Bedeutung dieses Spiels, glaube ich, muss ich keine weiteren Worte verlieren. Und dann wollen wir aber auch Potsdam jetzt noch hier thematisieren. Das ist das letzte Spiel, auf das wir blicken wollen. Potsdam ist zu Hause angetreten gegen die SGS Essen. Und dieses Spiel hat man bestritten mit dem neuen Trainer Kurt Russ an der Außenlinie. Er hat keinerlei Erfahrung im Frauenfußball. Er hat auch noch nicht in Deutschland trainiert, kommt aus Österreich, hat dort den Männer-Drittligist ASKÖ Öd an der Seitenlinie, bei denen ist er gestanden. Und jetzt versucht er es mit der Turbine. Gegen Essen war das nicht so erfolgreich. Allerdings haben wir auch hier wieder ein Spiel, Martin, bei dem man sagen kann, es waren auch einzelne Situationen für Potsdam da, aber am Ende hat die qualitativ vermutlich besser besetzte Mannschaft, das bessere besetzte Team gewonnen. Also Fischer muss mal gegen Meier zur Ecke parieren und da gibt es dann genau das 1:0. Meier macht den Ball toll fest, passt auf Kowalski, die schlägt eine perfekte Flanke auf Rieker, zack, 1:0. Und direkt danach, Achtung, 2 Zeigerumdrehungen später, Kowalski spielt einen Traumpass auf Elmasi, die ist durch und trifft ins lange Eck. War eine wunderbare Vorarbeit von Natascha Kowalski und da haben wir ja das Thema Qualität direkt schon präsentiert bekommen. Anschließend hat aber die Turbine in der zweiten Hälfte durchaus kleinere Chancen. Selimovic schießt zum Beispiel aus der Drehung über das Tor, aber als dann in der 60. Minute es 0:3 fällt, ist dann klar, okay, jetzt wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Meier bekommt den Ball auf dem rechten Flügel und passt auf Kowalski, die mit einer Körpertäuschung Hahn komplett verlädt und dann abgefälscht das 3:0 erzielt. In der Nachspielzeit hätte es noch einen Strafstoß für Potsdam geben können, muss man dazu sagen. Das wäre dann vielleicht der erste Treffer dieser Saison gewesen, aber an der Niederlage hätte auch der ja nichts verändert. Das heißt, Martin, was fangen wir an mit der Turbine, bei der der Umbruch schon wieder ein kompletter zu sein scheint? Jetzt hat es Sportdirektor und Trainer erwischt. Ja, jetzt auf Basis eines Spiels, welche Diagnose würdest du der Turbine ausstellen?
Ja, es erinnert halt einfach schon dann tatsächlich sehr an die Abstiegssaison, wo sie einfach auch ja meistens deutlich unterlegen waren, einfach so vom Personal her nicht auf dem Niveau sind der anderen Bundesligamannschaften oder der meisten anderen Bundesligamannschaften. Sie haben natürlich Pech gehabt jetzt schon am Anfang, finde ich, der Saison, dass sie ihnen halt irgendwie in jedem Mannschaftsteil von hinten nach vorne eine sehr erfahrene Spielerin verletzt ausgefallen ist. Ist jetzt zumindest Vanessa Fischer wieder mit dabei. Mhm. Trotzdem totale offensive Harmlosigkeit. Es kommt nicht von ungefähr, finde ich, dass Selimovic auch eine Chance hatte, weil sie noch eine ist, zusammen auch mit Crincenzo, finde ich, die schon mal auch in der Lage ist, eine Torchance oder einen Schuss zu nutzen und den auch gefährlich zu gestalten. Ansonsten ist es da halt auch einfach sehr dünn. Man kann ihnen definitiv den Einsatz nicht absprechen. Also da würde ich auch zum Beispiel eine Ito herausheben im Mittelfeld, die wirklich alles gibt. Also man wirklich in jeder Sekunde auch merkt, dass da der volle Wille und der volle Einsatz da ist. Aber es reicht halt eben einfach nicht von der Spielstärke her. Defensiv fand ich Emily Bernhardt schon so zum Beispiel auch mit einer guten Körpersprache, die hat mir sehr, sehr gut gefallen mit auch ihren Anweisungen an ihre eher noch unerfahrenen, sie ist ja auch noch wahnsinnig jung, aber dann doch eher noch nicht Erstliga-erfahrenen Mitspielerinnen hinten drin. Also ja, ein gewisses Gerüst ist da, aber insgesamt sehe ich da schon sehr schwarz, muss ich sagen, auch in dieser Saison wieder, weil einfach, wo soll's herkommen? Und 6 Spiele, kein einziges erzieltes Tor. Und wenn man jetzt auch ganz ehrlich ist, sie waren ja auch nicht mal wirklich nah dran, eins zu erzielen. Von dem her, Bremen ist mal mit 9 Toren oder so, glaube ich, nicht abgestiegen, aber ich sehe es nicht bei Turbine Potsdam. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, also ich glaube, da ist echt die individuelle Qualität eben das Riesenthema, weshalb mich es dann auch so ein bisschen erstmal gewundert hatte, dass jetzt Trainer wieder entlassen wurde, weil es immer die Frage, was machst du eben mit diesen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen? Also ja, klar, war es überhaupt kein überzeugender Saisonstart, aber in der Haut von so einem Turbine-Trainer will man eigentlich nicht stecken. Es war auch ganz spannend, dass dann in der Begründung für dieses Aus explizit gesagt wurde, auch dass eben das Niveau nicht hoch genug sei und dass die Spielerinnen physisch und technisch nicht auf der Höhe sind und dass da vielleicht nicht genug Entwicklungen gab. Also das soll jetzt der neue Trainer eben ändern, dass man da rustikaler auftritt. Oh. Naja, aber auch eine interessante Ernennung auf jeden Fall, ganz ohne Erfahrung im Frauenfußball oder in Deutschland überhaupt, hatte auch ein Interview beim RBB gegeben schon und auch gesagt, ja, dass er eigentlich noch nie wirklich Berührungspunkte mit Frauenfußball hatte und auch so keine Ahnung, nie irgendwas geschaut oder so. Und dann ist er jetzt irgendwie bei Potsdam gelandet. Also es mutet
schon. Stellt euch das einfach mal in der ersten Männerbundesliga vor, dass da eine Frau reinkommt, die noch nie irgendwas mit Männerfußball zu tun hat. Es ist undenkbar. Ich finde nichts, überhaupt nichts gegen Kurt Russ. Bitte überzeugen Sie mich vom Gegenteil. Aber es ist doch einfach absurd.
Es ist auch absurd, es so zu sagen, sich hinzusetzen und sagen, ich habe noch nicht mal Frauenfußball geschaut in meinem Leben. Also selbst wenn es so ist, dann, wenn ich dann Trainer von einem deutschen Erstligisten werde, dann sage ich halt, ja, natürlich, Turbine Potsdam damals, das weiß man auch noch, da war die doch groß. Ja. Das weiß doch jeder oder irgendwie sowas.
Immer schon mit einem Auge verfolgt, großen Respekt vor der Arbeit, die hier geleistet wird. Ja. Das wäre so
vielleicht
einfach
nicht ganz die Bettwäsche, aber trotzdem so dieses halbe Auge. Ja, keine Ahnung, ist schon verrückt. Ist schon verrückt irgendwie. Man muss schon sagen, Potsdam ist halt einfach schon so ein Pulverfass. Ich habe das auch gemerkt am ersten Spieltag, als ich dort war. Es ist alles noch sehr, also überall hängen auch so diese Bilder von den großen Erfolgen und so weiter und so fort. Also die Erwartungshaltung ist dann natürlich schon immer noch gegeben. Dementsprechend die Zündschnur vielleicht auch etwas kürzer. Allerdings hat man ja auch mitgekriegt in den letzten Jahren, dass da hinter den Kulissen sich auch nicht immer alle sehr einig waren, wie es denn nun mit diesem Verein weitergehen soll. Dementsprechend könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass die Spielerinnen waren jetzt, haben nicht die Entwicklung genommen. Ich meine, nach 5 Spieltagen, was soll auch eine große Entwicklung da sein, dass es vielleicht auch ein kleiner Vorwand war und vielleicht irgendwas auch nicht gestimmt hat so richtig. Ist nur spekuliert von mir, aber könnte ich mir auch vorstellen, weil es eben dieser Verein mit dieser riesen Historie ist, die noch immer über allem schwebt und wo natürlich dort gerne alle wieder hin zurück möchten, aber es wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren.
Ja gut, ich glaube jetzt, dass mit der Spielerinnenentwicklung war vielleicht auch langfristig darauf bezogen, dass sie sich vielleicht in der zweiten Bundesliga dann noch besser hätten entwickeln können, aber ganz ehrlich, ich meine schon, dieser Aufstieg war ja eigentlich ja über den Erwartungen von Fußball Deutschland, zumindest von dem, was ich so gehört habe. Und ja, also es ist schon interessant, in der Begründung stand ja dann auch, dass eben die Fehlermarge bei Potsdam viel kleiner ist als bei anderen Vereinen und dass man da unter Druck steht und deswegen unbedingt die richtigen Entscheidungen treffen muss. Und auch das ist ja schon ungewöhnlich, dass sowas in Pressemitteilungen und so steht, so offen kommuniziert wird. Das zeigt auf jeden Fall schon, glaube ich, wie sehr man da eben unter Druck steht. Aber ich glaube, sowas führt dann eben auch schneller zu so ein bisschen Kurzschlusshandlungen, wo man sich dann im Endeffekt fragt, ob es wirklich so nötig gewesen wäre.
Das sind dann alle so enttäuscht da auch, dass sich keiner interessiert, keine Sponsoren und so. Irgendwie kommen keine Sponsoren, wir kriegen kein Geld, warum pumpen die da alle nichts rein und so. Aber ich meine, dass das natürlich auch irgendwo so ein Geben und Nehmen ist in dem Sponsorenverhältnis. Und wenn man da halt nur ein Hundertstel davon kriegt, von dem, was man früher gekriegt hat, dann sind die Zeiten halt einfach anders.
Ja, und also wer quasi für die Situation ein Verständnis haben möchte, geht einfach auf die Webseite von Turbine Potsdam und scrollt bis zu dem Aufruf, wo sie quasi aufgerufen haben, gibt es nicht noch Sponsoren da draußen? Und selbst dieser Text hat leider keinerlei Appeal. Also da steckt nicht mal noch mal was drin, was man irgendwie sagen würde, Mensch, eine clevere Marketing oder Idee oder so. Es scheint eben einfach so zu sein, dass in diesem Verein sehr, sehr viele Dinge, ich glaube, auf den Schultern von Menschen lasten, die absolut das Beste erreichen wollen, die aber, glaube ich, viel zu groß, also viel zu viele Dinge gleichzeitig machen müssen oder vielleicht auch Dinge, für die sie gar nicht perfekt geeignet sind. Und was mir total wehtut, und das geht mir inzwischen schon, und das ist jetzt sehr früh in der Saison, aber es ging mir jetzt bei diesem Spiel gegen Essen auch so, mir tun die Spielerinnen einfach so leid, weil es wäre sowieso schon schwierig. Aber in dieser Art von Umfeld, und mein Eindruck ist, wir bekommen da nicht alles mit, sondern wir sehen quasi nur eine Trainerentlassung, die wir nicht so ganz einordnen können. Aber in diesem Umfeld ist es noch schwieriger und das sind ja tolle Spielerinnen und die haben ja auch immer wieder gute Momente und sie wollen ja. Und wenn man sieht, von hinten Vanessa Fischer bis vorne Isile Mucic, wie die sich eigentlich aufbäumen und es versuchen und dann aber doch immer wieder aufgezeigt bekommen von einem sehr guten Gegner, muss man auch sagen, dass sie dann einfach schlechter sind als ihre direkten Gegenspielerinnen. Und das ist, ich stelle mir das so frustrierend und schwierig vor. Und es wäre schon quasi in einem ruhigen Umfeld eine schwierige Aufgabe, in der Liga zu bleiben, was noch absolut drin ist. In 2 Spieltagen haben wir das Heimspiel gegen Jena. Wer weiß, was da die Turbine möglich ist zu leisten. Es steigt ja nur ein Team ab in dieser Saison, wissen ja, denke ich, inzwischen alle. Aber das tut einem irgendwie leid. Und dann siehst du eben der Maya Hahn, wie sie wirklich von einer super Körpertäuschung von Kowalski komplett aus dem Spiel genommen wird. Und du denkst dir so, ja, du wolltest dich halt mit allem, was du hast, in den Schuss werfen, aber deine Gegenspielerin, die ist halt einfach mit einer der besten Mittelfeldspielerinnen der Liga und hat es halt genau kommen sehen und war schon einen Gedankengang weiter. Und dann siehst du einfach doof aus. Und das tut mir leid für die Spielerin, muss ich sagen. Und er lenkt aber auch den Blick, Martin, so ein bisschen auf die SGS, wo ja auch der ganze Saisonverlauf so ein bisschen, es hat jetzt die beiden Auswärtsspiele bei den Aufsteigern gebraucht, damit die SGS mal 2 Siege sammeln konnte, wenn wir mal den DFB-Pokal ausklammern. Also es zeigt schon, nicht alles lief perfekt bei der SGS, aber scheint sich jetzt so langsam wieder zu finden, war zumindest mein Eindruck, weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, du hast, also ist meiner Meinung nach eigentlich auch gerade schon gesagt, mit dem Namen Natascha Kowalski, sie sind, finde ich, einfach wahnsinnig abhängig von Natascha Kowalski. Also wenn sie einen guten Tag erwischt, wie jetzt, an diesem Wochenende, dann ist alles möglich für die SGS Essen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es zumindest offensiv ein bisschen schwieriger. Also Elmasi war jetzt auch noch nicht auf dem Niveau der letzten Saison, vielleicht durch ihr Tor jetzt auch in dem Spiel, dass sie ein bisschen mehr Selbstvertrauen wieder hat, dass sie da wieder hinkommt, könnte ich mir vorstellen. Sie haben natürlich noch Annalena Rieke, von der ich wirklich sehr viel halte, weil die sowohl defensiv als auch offensiv, finde ich, einen sehr, sehr guten Job macht. Also sie sind jetzt nicht, das war jetzt überspitzt formuliert, so wie man das halt macht in so einem Podcast, ne? Aber ja, ich weiß nicht, habt ihr zustimmend genickt, also ihr seht es wahrscheinlich schon auch so ein bisschen ähnlich, dass es halt schon sehr fixiert ist auf diese zentrale Figur da im offensiven Mittelfeld, oder?
Ja, also du hast halt die Situation, dass wenn jemand Lilly Pocella und Laurita Elmasi oder Ramona Meyer in eine gute Situation bringt, in einem gefährlichen Raum, dann sind die in der Lage, da tolle Dinge zu machen. Und meistens ist aber die einzige, die sie in diese Position bringt, halt Natascha Kowalski.
Ja.
Das ist noch so ein kleines Problem.
Ja, aber sie ist außergewöhnlich, wirklich. Also absolut außergewöhnlich. Wie die Fußball spielt, ist einfach, ja, ist ein Traum. Also da gibt es wenig, was ich mir lieber anschaue, als Natascha Kowalski an einem guten Tag. Um das auch nochmal herauszustellen. Habe ich mir jetzt halt am Freitag, wann war es? Ist ja egal. Am Freitag.
Freitag
ja,
war das Spiel.
Habe ich es mir auch wieder gedacht, ja.
Ja, genau. Und dann hat man aber auch natürlich auch in der Verteidigung gute Spielerinnen. Also Laura Pix, finde ich, spielt bisher eine sehr gute Saison. Sophia Winkler wurde jetzt nicht viel geprüft, aber war dann in den einzelnen Situationen wieder da. Also ja, bei Essen ist einfach das Grundniveau ein höheres als bei Potsdam und so kommt dann auch so ein Sieg zustande, der dann auch gerechtfertigt ist. Also das haben wir ja auch rausgearbeitet. Die SGS hat schon ein gutes Spiel gemacht.
Ja, beim Thema Kowalski und generell Talenterförderung der SGS gab es jetzt auch heute die Neuigkeit, dass es jetzt wieder die U23 gibt beim DFB, die es seit 2012 davor nicht mehr gab und jetzt gibt es ja diese Wettbewerbe und da wurden dann direkt auch 5 Essenerinnen, glaube ich, nominiert, unter anderem Kowalski, also das konnte man natürlich schon kommen sehen, aber trotzdem nochmal irgendwie eine Auszeichnung für diese Nachwuchsarbeit. Elmasi ist, glaube ich, dabei, genau, Pux, Sterner, Kowalski, und Winkler, glaube ich, genau. Mhm. Also,
ist ja, Potzi noch eins drunter dann quasi? Ja, Potzi ist noch,
ja.
Die ist wahnsinnig jung, ne? Ja. aber auch eine sehr gute Defensivspielerin. Also da kommt auch noch was nach. Also das hört nicht auf bei denen. Sie schaffen es wirklich Jahr für Jahr immer wieder. Da kommen immer zwei, drei vielversprechende mit hoch. Das muss man ihnen wirklich lassen. Also dementsprechend gönne ich sie natürlich auch von Herzen, wenn sie ihre Punkte holen.
Ja, und ganz interessant ist, habe ich mir heute gedacht, als wir das eben zum ersten Mal hatten, U23-Kader wird berufen und eben des A-Teams. Und dann fragt man sich, was möchte ich eigentlich lieber? Also möchte ich, dass jetzt eine Vanessa Fudala wahrscheinlich bei der U23 mehr Minuten macht, als sie es im A-Team macht? Oder hätte ich gerne Vanessa Fudala im A-Team gesehen? Auch da sitze ich wieder zwischen den Stühlen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will jetzt die U23 erstmal spielen sehen. Aber total interessant. Also auch, bin auch gespannt, welche Dynamik sich da zwischen diesen beiden Teams entwickelt. Denn es gäbe ja durchaus Auffrischungsbedarf, finde ich, im A-Team. Aber gut, das ist jetzt ein wirklich komplett anderes Thema. Bevor wir das aufmachen, mache ich lieber die Sendung zu. Ich sage euch noch, wie es für Potsdam weitergeht, nämlich in Hoffenheim und dann eben Länderspielpause und Heimspiel gegen Jena. Für die SGS Essen, die jetzt eben 7 Punkte hat, und damit so relativ in der Mitte der Tabelle steht, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg und nach der Länderspielpause dann auswärts bei Werder Bremen weiter. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Spieltags-Awards. Das heißt, wir vergeben unsere MVP des Spieltags, unsere Unsung Heroine des Spieltags, also unsere unbesungene Heldin und unseren Moment des Spieltags. Jeder für sich. Helene, wenn du magst, dann darfst du gerne mal loslegen. Wer ist denn deine MVP?
Ja, mein MVP ist eigentlich ein Duo, was natürlich mal wieder gecheatet ist, aber egal. Ich wollte Reuschel und Freigang zusammen nominieren. Im Nachhinein dachte ich mir dann, als das Spiel so weiter und weiter ging, naja, vielleicht wäre es nicht so notwendig gewesen, vielleicht hätte Frankfurt dieses Spiel in jeden Umständen und in jedem Universum und auch ohne die beiden gewonnen. Wahrscheinlich schon. Oh, aber trotzdem finde ich es immer wieder.
Tut mir leid für die Freiburgerin. Oh je.
Ja, trotzdem finde ich es immer wieder, auch letzte Saison, super cool, wie die beiden zusammenspielen, also wie intuitiv das ist. Also es sind ja jetzt schon 5 Jahre oder so, was sicherlich, dass sie ja bei Frankfurt beide sind und immer wieder über die linke Seite, wie schnell das geht. Die hatten so ein paar Doppelpässe, wo wirklich David einfach nicht mehr hingeschaut und das ist schon ein toller Fußball und das macht einfach Spaß. Beide hatten auch eine Passquote von höher als 80%, was für eine Offensive ja eigentlich unglaublich ist. Und ja, Reuteler hat die ersten beiden 2 Tore vorbereitet, ja auch den Pass gespielt, eben der dann zur roten Karte geführt hat. Freigang wieder mit ihren Buden. Also ja, das hat schon Spaß gemacht zuzusehen, selbst als Freiburg-Fan. Also es muss da schon was heißen.
Okay, und damit streiche ich gleich 2 MVP-Kandidatinnen bei mir durch, aber ich habe noch Auswahl. Martin, wen würdest du denn gerne nominieren?
Ja, ich wollte gerade sagen, sehr gute Wahl, Helene. Die standen bei mir durchaus auch auf dem Zettel, aber da ich ja gerade eh schon so geschwärmt habe und sie ja in dem Spiel auch so viel gut gemacht hat und richtig gemacht hat, ist es für mich Natascha Kowalski, weil ohne sie wäre dieses Spiel nicht 3-0 ausgegangen. Sie hätten es wahrscheinlich trotzdem gewonnen, irgendwie, aber nicht auf die Art und Weise und auch nicht mit diesen Pässen wieder und überhaupt dieses Verständnis von diesem Sport. Ja, Natascha Kowalski.
Sehr, sehr gute Wahl. Ich denke, wir haben es gerade schon genug erwähnt. Dann muss ich jetzt jemanden vom VfL Wolfsburg nehmen, weil das wäre natürlich totaler Quatsch, die da untergehen zu lassen. Ich nominiere Janina Minge. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie wichtig sie war, als auch immer wieder in die Abwehr zurückfallende Spielerin. Stellvertretend für eine ganze Reihe von Wolfsburgerinnen. Vielleicht, ich guck mal, was ihr so wählt. Vielleicht kann ich noch eine Unsung Heroine vom VfL mit reinboxen. Also Janina Minge, meine MVP des Spieltags. Helene, welche unbesungene Heldin bekommt jetzt von dir doch nochmal eine Strophe gedichtet?
Ja, tatsächlich auch niemand vom VfL Wolfsburg, sondern von anderen grünen W im Norden, ja. Werder Bremen. Ich hatte sie schon extra nicht erwähnt, aber dann hast du mal einen Strich durch die Rechnung gemacht, Max, und doch über sie gesprochen, nämlich Larissa Mühlhaus, die ja ein spannendes Spiel hatte, sehr viel gearbeitet hat im Pressing, immer wieder aufgeregt ist und auch selbst den Ball mitgenommen hat, viele Fouls gezogen hat. Vorne vorm Tor teilweise ein bisschen unglücklich, ein paar gute Chancen vergeben, aus dem spitzen Winkel einmal die beste. Aber trotzdem fand ich, sie hat sehr gut gemacht mit ihrer Ballsicherheit, mit ihren Bewegungen zwischen den Ketten, war da echt sehr flexibel und ja, gefällt mir gut, gerade als Neuzugang. Mhm.
Sehr schön.
Ja, ich war bei der Unsung Heroine tatsächlich bei Janina Minge, also das war, weil es einfach ja so ist, dass diese Defensivspielerinnen halt normalerweise nicht so besungen werden, wie jetzt die dann vorne die Tore machen. Und ich habe schon gesehen, dass sie auch durchaus auf Portalen als Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde, was auch vollkommen zu Recht so ist, meiner Meinung nach. Trotzdem geht es ja dann am Ende doch eher in die Richtung A, dieses Tor von Endemann und dann noch das zweite. Und die Defensiven gehen so ein bisschen unter in dem Ganzen. Deswegen ja, war ich so in Richtung Janina Minge, könnte auch die Unbesungene sein. Mhm.
Das kann man sehr gut so stehen lassen. Jetzt bin ich in einem Gewissenskonflikt. Ich entscheide mich dafür, dass wir Raffaella Borggräfe vorhin schon genug besungen haben, weil wir haben ja erwähnt, wie viele Gegentore sie noch verhindert hat. Und ich besinge aber die zweite Debütantin im DFB-Kader, also Nominierungsdebütantin, wenn man so will, Lisanne Gräve. Laura Freigang hat sie als Fußballgöttin besungen bei Instagram. Wir haben sie hier aber, obwohl wir sie schon erwähnt haben, finde ich, noch nicht genug gewürdigt. Ich finde, die hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Ich finde es sowieso überraschend, wie gefestigt die Sechserinnenposition bei der Eintracht durch sie geworden ist, wie sie es auch immer wieder schafft, sich offensiv einzuschalten. Also sie hat ein gutes Gefühl dafür, wenn Kleinhane und Dorsum quasi in ihrem Rücken auftauchen, dann weiß sie, okay, jetzt sichern die beiden für mir ab. Wir haben hier vorne nur noch Martinez. Okay, ich bin da mal hier vorne und kümmere mich jetzt um die Offensive. Ich finde, sie macht das sehr gut und ist dann aber auch sehr, sehr gut im defensiven Umschalten, ist da sehr schlau. Also Lisanne Gräve, meine Unsung Heroine dieses Spieltags. Und jetzt fehlen uns noch die Momente. Helene, was hat sich bei dir eingebrannt?
Ja, also ich glaube schon, dass ich an diesen Hattrick binnen 4 Minuten noch öfters zurückdenken werde von Chiva. Das war wirklich also sensationell. Vor allem, sie hatte 5 Ballkontakte, obwohl sie ja immerhin 12 Minuten auf dem Platz stand, also gar nicht so, so wenig. Aber ja, dann 3 Tore und jeder Ballkontakt im gegnerischen Strafraum war dann auch tatsächlich ein Tor. Ja, das ist natürlich schon sehr besonders. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt, als ich geschaut habe, weil meine Internetverbindung war nicht so gut und zwischendurch musste ich auch mal auf Pause machen und so. Und dann sah ich, Chiva jubelt. Dann dachte ich mir, okay, hier war ein Tor, also muss er mich zurückgehen. Scrollt und da hatte ich aber das davor auch schon verpasst und dann jubelte also Chiva nochmal und dann war ich ganz verwirrt, ob jetzt irgendwas falsch ist in meinem Stream, aber nein, sie hat einfach schon 2 Tore geschossen und es folgte prompt das dritte, also ja, das ist auf jeden Fall schon eine spannende Leistung und ja, so lupenrein der Hattrick, da ist selbst Pernille Harder-neidisch.
Aber wirklich, und vor allem, wie schön das einfach war, auch die Freude in ihrem Gesicht zu sehen. Sie konnte es selber gar nicht fassen. Mensch, ich bin so spät erst reingekommen, jetzt habe ich ja schon wieder ein Tor gemacht. Das war einfach sehr, sehr schön anzusehen. Sehr gute Wahl.
Sie macht doch einfach immer so einen Wirbel, wenn sie eingewechselt wird. Also ich finde, sie hat jetzt auch echt mal verdient, dass sie dann mal von Anfang an spielt. Aber wir haben ja die Kaderbreite jetzt auch vorher schon diskutiert. Mhm. Ja, mein Moment, weil wir es vorher auch hatten mit Atmosphäre und so weiter und so fort. Das 1:1 vom SV Werder Bremen inklusive Explosion des Weserstadions, weil es einfach geil ist, weil es einfach genau so sein sollte und weil es hoffentlich sowas immer häufiger und immer noch mehr jetzt geben wird, wähle ich gerne das Tor von Sophie Weidauer und vor allen Dingen, was in den Sekunden danach passiert ist.
Mhm. Sehr, sehr gute Wahl. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich nominiere. Na, ich nehme dann doch nochmal was aus dem anderen Topspiel und zwar die Rettungsaktion oder die Abwehraktion, die zum Lattentreffer von Harder führt und wie sich danach im Grunde fast alle Wolfsburger Defensivspielerinnen einmal treffen, um sich gegenseitig zu sagen, Alter, heute läuft's einfach, Mann, haben wir das geil gemacht. Also stellvertretend für eine sehr gute Abwehrleistung. Ich glaube, es war Kathi Hendrich, die da noch ihren Fuß mit reingehalten hat. Und wie die sich danach, also die wussten, heute geht's einfach gut. Das war einfach stellvertretend für ein sehr gutes Defensivverhalten beim VfL Wolfsburg. Hat mir gut gefallen und werde ich mich, glaube ich, dran erinnern, noch am Ende der Saison. Und definitiv werde ich mich auch erinnern an diese Sendung hier, beziehungsweise das einzige Problem ist, wir nehmen so oft in dieser Konstellation auf, wahrscheinlich verschwimmen irgendwann die Sendungen, aber zu einem wunderschönen Brei aus netten Gesprächen über die Liga. Ich danke euch zweien sehr. Es hat große Freude gemacht, gerade auch wieder in dieser Kombination. Helene Altgeld, vielen, vielen Dank von 90min.de natürlich, wird verlinkt in den Shownotes. Danke dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ja, vielen Dank, hat wie immer Spaß gemacht. Ich verabschiede mich kreuzfidel und putzmunter, um noch ein paar antiquitierte Worte hier wie du zu verwenden.
Finde ich knorke. Sehr schön, dass du hier warst. Und dann sage ich ein fröhlich Adieu an Martin Müller. Gut, dass du damit nicht hörst. Oh, das ist ja fürchterlich.
Ja,
das
kann ich wollte ja gerade sagen, ich mache jetzt damit nicht weiter. Ja,
also danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst, Martin.
Ja, total gerne. Immer sehr, sehr gerne, auch in dieser Konstellation. Man könnte ja fast meinen, es ist Absicht, aber es ist ja dann tatsächlich oft auch großer Zufall einfach, weil wir dieselben Termine angeben, an denen wir Zeit haben. Ne? Aber umso besser. Elisa Sens, ole ole, sag ich noch.
Ja, aber wirklich, er scheint einen sehr ähnlichen Arbeitsrhythmus zu haben, deswegen taucht er immer dann in unseren Terminumfragen und dann, ich muss immer nur noch grinsen, wenn ich sehe, okay, somit die Einzigen, die können, seid ihr beide, okay, da machen wir schon mal einen Haken dran, Moritz sagt Bescheid, mit denen nehmen wir auf. Also danke
euch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch mit jemand anders dann auch hier sitzen könnte, keine Ahnung, müsste man ausprobieren.
Ja, wir müssen es vielleicht dann langsam mal ausprobieren, dass er euch zu sehr aufeinander anpasst. Oder wir machen eine wöchentliche Sache draus, da wäre für mich auch in Ordnung. Reden wir einfach mal nach der Sendung noch drüber. Also danke euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, dass ihr diese Sendung hier möglich gemacht habt, denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen und das haben unter anderem gemacht Till Kornisch, Lina vom Freiburger Fanclub, Fedel Füchse aus Köln, Pseudonym Andi NM und Maxi aus Stephanskirchen. Wie haben sie uns denn unterstützt, fragt ihr euch da draußen. Sie sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen oder einfach auf rasenfunk.de und da gibt es da einen Unterstützer-Button. Auf den könnt ihr klicken und dann könnt ihr uns unterstützen über einen Weg eurer Wahl. Auch kleine Beträge helfen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das im Oktober getan haben oder noch tun werden. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.